Max.
Ja, 5 Minuten, aber nur für Bitterstoffe.
Ja, ich stand 5 Minuten drauf. Okay, dann nimm mal vielleicht gleich raus. Ich dachte, er könnte beliebig lange erzählen.
Nee. Max, ich sagte, wir müssen reden.
Tach, wir müssen, super, jetzt ist, ach Mann.
Was wolltest du denn?
Mein Schlüssel wieder.
Ich will aber nicht.
Achso, du willst auch noch ein Bier haben. Ach Gott.
Ich nehme das in Stau.
Okay. Boah, ist das anstrengend. Ich bin jetzt schon total gestresst.
Ja, siehst du?
Echt?
Ja.
2 Minuten
jetzt entspann hier. Dich doch mal.
Oh, geh mir nicht auf den Sack.
Oh. Ich sehe schon, das wird eine gute Sendung. Ich drehe euch mal ein bisschen leiser. Das ist damit
Mensch, ey. Ich will euch echt mal echt entspannen hier. Das geht mir schon wieder auf den Sack.
Ah, schön. Herzlich willkommen, Mario Sixtus.
Ja,
Prost.
Hallo.
Erstmal. Was hast du denn da entdeckt?
Ja, ich habe hier Daten gefunden.
Daten gefunden?
Information. Mach weg.
Ich will nichts zu wissen. Du bist auch Datophob. Prost.
Ah, Prost.
So.
Jetzt sind wir schon 1 Minute auf Sendung.
Ja, es reicht auch langsam.
Wir sind schon, okay, danke, das war's
für diese Woche.
Es hat Spaß gemacht mit euch.
Jetzt trink mal deinen Tee, Mario.
Genau.
Dann komm mal ein bisschen runter. Genau. Und dann
Adrenalin runterschrauben.
Du hattest heute so einen Scheißtag, hast du
ja von. Ich hatte heute einen Scheißtag. Ja, was heißt nicht wirklich? Also ein Scheißtag ist ja was ganz, aber einen anstrengenden Tag mit viel so kleinen Stress und kleinen Ärgernissen.
Ja.
Ja,
das nervt. Also bei mir knallte das Wetter auch noch voll mit rein.
So
bei
das sowas. Kommt dann noch so richtig als Suppe obendrauf.
Ich war in wunderbaren Burger essen im Schiller-Kiez, diesen Schiller-Burger. Den habe ich das erste Mal gegessen. Das war wirklich toll. Und auf dem Rückweg hat es aber dann so krass geregnet, dass ich komplett klitschnass im Büro wieder ankam. Es war schrecklich.
Stimmt, du hast jetzt auch einen festen Arbeitsplatz.
Ja, also schon seit...
Ja, schon länger, aber es ist trotzdem immer noch ungewohnt, dass du das so...
Ja.
Also es kommt jetzt mittlerweile...
Kommt dir das dann auch so vor, so du gehst jetzt zur Arbeit und kommst von der Arbeit?
Ja,
und dann knallst du dich zu Hause hin und sagst, boah, war das wieder anstrengend bei der Arbeit heute?
Ja, also es
sind ist halt... Sind wieder alle auf den Sack gegangen?
Ja, ich habe ja Gott sei Dank nicht so einen kommunikativen Job. Ne? Ich muss ja eigentlich hauptsächlich
mit dir selber.
Ich muss ja meistens nur mit mir selber klarkommen. Aber eigentlich, also ich höre mich ganz, ganz, ganz gering, ehrlich gesagt.
Warte mal, ich kann ja deinen Kopfhörer ein bisschen lauter drehen.
Ja, vielleicht ist das besser.
Ich
höre mich irgendwie so ein bisschen. Na, jedenfalls.
Kann ich auch noch ein bisschen lauter machen. Achso, jetzt habe ich dich gezwungen, dein Telefon abzuschalten und meins ist noch an. Sollte ich vielleicht auch mal. Das ist
typisch.
Ja, ja.
Ich bin hier auch von so vielen Sachen abgelenkt. Das nehmt mir das mal alles weg hier. Danke, Mario. Okay. Mario hat gerade meinen Rechner einfach zugeklappt.
Genau.
Ja, ist doch
auch richtig. Das ganze Buch, wie ich es geschrieben habe, ist jetzt auf einmal
weg. Du hast auch eine Pebble, sehe ich das richtig?
Nee, ist keine Pebble. Das ist eine Nike.
Ah, Nike? Nike baut jetzt auch so Uhren?
Nein, Nike hört auf, solche Uhren
zu bauen. Ach, Nike hört auf, Uhren zu bauen?
Ja, das war aus der Phase, als Nike noch Uhren gebaut hat. Da ist aber auch nur ein GPS-Modul drin.
Okay.
Und so ein Schuhsensor-Modul.
Ach, zum Laufen ist das?
Zum Laufen, ja, okay. Genau. Sag mir, wie schnell ich laufe.
Okay.
Wenn ich laufe.
Und das kommuniziert mit deinem Schuh?
Es kommuniziert in zwei Richtungen, nach oben mit dem Satelliten, das nennt sich GPS, und dann nach unten mit dem Schuh, und damit macht es normalerweise die Feinheiten. Also eigentlich sollte es genauer laufen als nur GPS. Ich würde einfach sagen,
Schuh und der Satellit, Alter, die sind so. Ne?
Ja. Die duzen sich sogar. Die
duzen sich.
Ich hatte,
aber jetzt hat ja Nike gesagt, es baut keine Hardware. Nike will nur noch Schuhe bauen und Kleidung, aber keine Uhren und sowas mehr. Woraus ja...
Und auch die Schuhe sollen Software werden.
Die Software. Genau.
Woraus ja? Woraus alle schließen, dass Apple jetzt angeblich
genau,
damit kommt.
Ja.
Ich glaube ja, die kommen wirklich damit.
Ja, vor allen Dingen, es ist jetzt, wird seit gefühlt 17 Jahren darüber spekuliert, dass Apple so eine Uhr baut, dass es so unfassbar langweilig sein wird, wenn sie es wirklich machen. Und es wird noch genauso unfassbar langweilig sein, wenn sie es nicht machen.
Aber nee, beim iPhone hat man das auch gesagt. Also es war, glaube ich, 3 Jahre lang haben alle gesagt, so, oh, Apple kommt morgen mindestens mit dem iPhone vorbei. Und als dann das iPhone wirklich kam, waren alle, also.
Ich auf jeden Fall. Aber es gab ja eine Geschichte, die jemand rausgibt, also ein angeblich schlecht gelaunter Mitarbeiter, der dann halt das Projekt, an dem er arbeitet, veröffentlicht hat. Und das ist bisher so das Einzige, was ich so aus dieser Gerüchteküche gehört habe, was ich sofort geglaubt habe.
Nämlich?
Kopfhörer mit Pulsmessern drin. Also du setzt die Kopfhörer halt ein und dann schließt sie an dein Telefon an und dann hast du ein Pulsmesser dran. Und so
für beim Laufen.
Für beim Laufen, genau. Mhm. Und weil das ist.
Aber ist der Pulsmesser wichtig? Ich muss brauchen ein Pulsmesser, verstehe ich.
Das ist wichtig, Tour. Das ist echt wichtig, Tuerei. Du merkst halt, wenn der Puls zu hoch ist, dann läufst du langsamer.
Das ist mit diesem aeroben.
Ja, das ist Quatsch, das, ne? Ist aber auch so Esoterik irgendwie. Ja. Es gibt Leute, die glauben, man könnte dann besser abnehmen, wenn man in so einem bestimmten Pulsbereich läuft. Das läuft, das halte ich aber für. Ja. Weiß ich nicht, kann man dann auch bei Vollmond machen?
Also ich glaube ja immer, wenn ich laufe, dass dann mein Puls hochgeht.
Ja.
Naja,
ich glaube, das kannst du demnächst auch
messen. Dafür brauche ich keine Messung.
Kopfhörer. So, ne?
Also, ja,
nee, aber ich meine, wenn man dafür ein Gefühl hat, okay, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben dafür nicht so ein gutes Gefühl und die dann zu schnell laufen. Und
jeder hat dafür ein Gefühl.
Nee, aber das muss man vielleicht auch erst entwickeln. Auf jeden Fall ist es, ich glaube, es ist sowas in die Sportrichtung, was auf jeden Fall gerade zu Apple passt. Es ist, dass sie irgendeine Technik nehmen, die alle anderen schon seit Jahren haben und die einfach auf eine Art und Weise verwenden, die anderen noch nicht verwendet haben, nämlich
Kopfhörer zum Beispiel.
Nee, Pulsmesser. Also ein Pulsmesser, den halt einfach in die Ohren, also direkt in die Ohren zu packen, das finde ich jetzt keine doofe Idee. Und da stören sie auch nicht. Also es ist jetzt nicht so wie so eine Smartwatch oder so dieses neue Samsung-Handy, was da, wo hinten Puls, wo du das dann irgendwie auf den Daumen drücken, wo du mit dem Daumen hinten drauf drücken musst, was ich für total albern halte. Und so dieses, ich stecke mir die Kopfhörer in die Ohren und dann habe ich mein Pulsmesser drin. Und da kann man auch so Sachen machen, die könnten dann auch die Kopfhörer, die Musik automatisch ausgehen, sobald du aus den Ohren rausnimmst. Weil das müssten die eigentlich auch mitkriegen können. Das fände ich zum Beispiel ganz cool.
Das finde ich auch ganz gut, ja.
Und es ist so ein nettes Gadget. Ich finde die Idee ganz putzig.
Ja, also so eine Sensitivität finde ich ist auch nicht schlecht.
Ja,
wir haben viel zu wichtige Themen, als dass wir so einen Quatsch jetzt hier erzählen können.
Nee, wir können gerne das Thema wechseln.
Lass uns über wichtige Sachen reden, genau. Wie zum Beispiel.
Wir haben noch keine Zeit. Ich mache jetzt mir wieder mal
ein Video. Jetzt sind wir bei Giovanni Di Lorenzo. Apropos keine Zeit.
Wie oft habt ihr denn Sonntag abgestimmt?
Das sage ich nicht.
Hey, dazugelernt.
Mario, so weit nicht schlecht. Mario ist ja auch ein italienischer Vorname, das muss man dazu sagen. Ja,
genau. Also allein damit. Das reicht ja, bei uns in Italien reicht das. Ne? Wie heißt du? Mario. Ah, da ist Kabine. Okay.
Bei uns in Italien. Genau. Wir haben mehrere.
Solange du für Silvio da schreibst.
Das steht auch nichts auf dem Zettel.
Jedenfalls, ich musste bei dieser Postillon-Überschrift total mich kaputt lachen. Die titelte wegen Wahlbetrug beide Ehefrauen von Giovanni Di Lorenzo lassen sich scheiden. Sowohl die deutsche als auch die italienische. Ja. Und der Zeitverlag war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, weil sie immer noch geschockt davon waren, dass er auch Chefredakteur dieser italienischen Wochenzeitung ist.
Oh Mann, so eine Blödheit muss einem auch erstmal passieren. Das ist auch wirklich beeindruckend.
Es kommt aber auch aus seiner Wichtigtuerei heraus, glaube ich, zu sagen, ich habe ja zweimal gewählt. Ihr habt ja nur einen, aber für mich gibt es ja doppelt. Ich bin ja doppelt so wichtig wie ihr. Genau. Ja, der doppelte Giovanni.
Mein Vater hätte auch mal zwei Wahlbenachrichtigungen, also er hätte auch mal zweimal wählen können. Weil der war damals noch, also der durfte zu DDR-Zeiten schon in den Westen fahren. Und dann bei der Wiedervereinigung.
War bei der Stasi?
Nee. Jedenfalls nicht, also nee. Ansonsten hat er seinen Job nicht mehr.
Ich habe geraten.
Nee, der war Physiker.
Ah.
Wir haben dann irgendwann, und es gab in Hamburg, gibt's das DESY, das Deutsche Elektronensynchroton. Und da hat die DDR halt mit dran gearbeitet. Das war so ein internationales Projekt. Und darum musste er hin und wieder mal, oder durfte er hin und wieder mal nach Hamburg fahren.
Ah, okay.
Und... Nee, das ist, und darum, und weil, dann ist er halt, muss er sich natürlich auch da anmelden, Wohnsitz. Und wenn du da hingegangen bist und gesagt, ja, ich will meinen zweiten Wohnsitz anmelden, ja, woher kommen sie denn? Ja, aus der DDR? Nee, dann ist das ihr Erstwohnsitz. Weil das wurde damals nicht anerkannt, darum hat er auch dementsprechend Wahlunterlagen zugeschickt bekommen, dass er wählen gehen soll. Und dann hätte er damals 1990 auch zweimal abstimmen können. So einfach geht das.
Ja, und warum hat er das nicht gemacht?
Weil es illegal ist.
Ah.
Aber das weißt du und der Zeitchefredakteur nicht.
Ja, aber das stand doch gar nicht in der Zeitung, glaube ich. Was sagt ihr denn zu dieser EU-Wahl?
Ich war ja vorher noch in Köln und wo ich wirklich einen Schreck gekriegt habe, also erstmal ganz Köln war voll plakatiert mit AfD und dann waren da auch so erschreckend viele Stände von der AfD, also viel mehr als von allen anderen Plakaten, so in der Fußgängerzone. Und das ging ja alles, das kann ich ja alles noch unter, okay, der Henkel hat mal wieder das Scheckbuch gezückt und so, das kann man ja alles noch irgendwie abtun. Aber es waren junge Menschen da an den Ständen und ich habe immer gedacht,
dass... Promoterinnen.
So, nee, das waren schon Parteimitglieder, das war schon irgendwie klar, das war schon ersichtlich. Und für mich war die AfD immer die Partei der alten Angsthasen, der alten angsthasigen Männer. Und da sind da irgendwie so 25-Jährige.
Es gibt auch junge Angsthasen.
Ja,
ich glaube, aber haben die
wirklich viele.
Also ich habe halt deswegen eine Schrecke, weil die dann die gleiche Angst haben wie die alten Männer.
Ja, klar.
Vor Überfremdung und Euro macht alles kaputt und lieber die. Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei einem 23-Jährigen.
Du, ich glaube, die wissen ja gar nicht mehr, wie es ohne Euro war eigentlich.
Eben. Also wie armselig ist das denn dann? Ja. Ich meine, können die sich nicht mal eigene Ängste zulegen? So wie sich das gehört,
als junge tragen Mensch, die Ängste ihrer Eltern auf.
Ja, das ernsthaft, ist ja irgendwie ihre Eltern und Großeltern. Irgendwie. Ich meine, das ist doch gerade das Alter, wo man sich dann abnabelt und sagt so, hey, ich habe mit deiner Angst nichts zu tun, ich habe meine eigene Angst. Ne? So ein Quatsch und stellen sich da an den AfD-Dings und verteilen Aufkleber.
Ja,
also das fand ich furchtbar. Ja.
Das ist die AfD, das ist ein, ich glaube, das ist ein ganz groß. Also es ist, du hast ja beim letzten Mal, das haben wir auch schön auf die, oder das heißt schön auf die Fresse gekriegt, sind ja in den Kommentaren war ja
so. Aber das war ja nicht wegen AfD.
Das war nicht wegen AfD, aber du hast gesagt, die sind ja gleich, die AfD und diese Montagsdemos. Das glaube ich ja nicht.
Ich habe die Sache ziehen, nee, Quatsch, nee, AfD und Montagsdemos habe ich zusammengebracht.
Ich dachte ich ja, also dass das quasi dieselbe Suppe wäre. Ich glaube, die AfD sind selbst dafür noch zu langweilig. Also das ist
innerhalb der AfD machen sich jetzt wohl gerade die Christen breit. Und zwar dann auch so die Evangelen, so die halt so
die Evangelikalen,
die der Meinung sind, man könnte die Schwulen heilen und so. Also das ist schon eine sehr seltsame Truppe, die sich da irgendwie
zusammenschließt. Ich glaube, die werden, entweder werden die wieder eingehen in ein paar Jahren oder die werden zu so einer noch rechteren CDU.
Also heute stand bei Zeit Online, dass die jetzt sich schon spalten werden. Also da stand schon irgendwie, dass halt einige höhere Funktionäre
angekündigt haben. Bei Zeit Online. Also da, ne, und wir wissen, was Giovanni
Di Lorenzo. Die zwei AfDs, ne? Schon also klar.
Zwei, ne? Also er hat Giovanni Di Lorenzo, damit das einfach nicht,
AfD und eine.
Genau, damit das nicht auffällt, was er gemacht hat. Hat er sowieso einfach als redaktionelle Überkommando ausgegeben. Alles jetzt spalten.
Zeit Online hat Habe ich gar nicht so viel mit zu tun, weil das ja.
Genau, weil das ja gespalten ist. Natürlich, sag ich ja.
Alles gespalten. Naja, auf jeden Fall gibt es.
Morgen gehen die beiden Sonnen auf, wie jeden Tag.
Ja, genau. Über den beiden Erden.
Ja. Nee, es haben tatsächlich Funktionäre gesagt, es wird eine Austrittswelle geben von vor allem so, sag ich mal, bürgerlich konservativ-liberalen Kräften, die gehofft haben, das würde jetzt sozusagen so eine rechte FDP werden oder so eine etwas rechtere FDP werden, weil die sich halt dort auch distanzieren mittlerweile. Also da ist schon auch ein ziemlich krasses Spannungsfeld anscheinend. Also ich bin mal gespannt.
Ja, mal gucken.
Also jetzt kommen
sie die Piraten machen.
Genau, also 6,5% sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen, sind sie jetzt eingezogen, glaube ich. 6,5 war das Endergebnis, oder?
Sowas, ja.
Irgendwie sowas.
Ende, ja.
Also schon auf jeden Fall echt beachtlich. Leicht höher als die Piraten, die mit 1,5 oder so.
Ja, die sind wieder auf Niveau der Tierschutzpartei angekommen.
Genau, stimmt, auf demselben
Niveau. Aber es waren sowieso nur ein paar Ausrutscher nach oben, muss man auch mal sagen. Ansonsten sind sie bei anderthalb, bei 2% immer gewesen.
Ja. 2% war so immer das Ding. Ne?
Ja. Ja, und dann in Umfragen mal auf 10, mal auf 12 oder so. Das waren aber, und halt ein paar Landtagswahlen, aber das waren auch
das
so.
Waren die Hypes, ja.
Das waren so Windschattenwahlen. Ansonsten denke ich, werden die da auch bleiben. Anderthalb oder vielleicht mal 2%.
Was auf jeden Fall geklappt hat, ist Julia Reda ins Parlament zu schicken. Und das freut mich persönlich sehr, weil ich kenne sie und schätze sie sehr. Sie ist sicherlich eine der intelligentesten Menschen, die ich so kenne. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Gewinn, wenn die jetzt im Parlament sitzt, im Europäischen Parlament. Und
in welche Fraktion will sie sich dann setzen?
Ist das schon also klar? Ich glaube, traditionell saßen die wenigen Piraten, die da schon bisher saßen, immer in der grünen Fraktion.
Mhm. Aber sie wollte, glaube ich, zur Linken gehen.
Echt? Okay. Mhm. Ah, okay.
Ich habe Björn Grau am Sonntag getroffen und der hat das dann nämlich gesagt.
Ach, der wirbt bestimmt nur um sie.
Das war wohl, wer war auf Platz 2?
Dieser Typ, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt.
Ich weiß nicht, wir werden alle sehen, was bei rauskommt.
Der kommt ja nicht rein, ne? Also sie geht ja alleine.
Genau. Und das war nämlich der zweite, wollte wohl dann zu den Grünen, also dann wären sie zu den Grünen gegangen, wenn sie zu zweit oder zu dritt reingegangen wären.
Aber alleine überlegt sie
jetzt. Aber ich weiß es nicht. Also es sind jetzt alles wirklich wüste Gerüchte, die ich irgendwo aufgeschnappt habe. Aber ich habe das erste Mal überlegt, soll ich einfach ungültig, aber das ist ja natürlich auch so.
Also ich hatte ja wirklich gedacht, dass sie jetzt sich so fraktionieren, ne? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht und dachte jetzt irgendwie, es gibt so einen sonstigen Block für diese ganzen Splitterparteien, so dass man die jetzt, wenn die jetzt keiner Fraktion zugeordnet werden können, was macht man denn mit denen?
So wie früher die PDS im Bundestag, die dann so allein ihren Sitz da hatten, so nochmal abgespalten, so ganz allein in der Ecke,
nicht mal mit Tischchen. Im Europaparlament heißt mindestens 25 Sitze und mindestens 7 Länder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, es ist gar nicht so simpel, eine Fraktion zu gründen. Die Rechten kriegen es jetzt wohl mit der Front National problemlos hin, weil allein aus Frankreich kommen, glaube ich, 20.
Ah, okay.
Und das heißt, die anderen irgendwie, aus Deutschland kommt ja auch NPD oder so.
Die können sich dann so. Ach stimmt, die NPD hat ja auch einen reingekriegt. Ja,
die können sich da alle schön randocken. Ich weiß aber gar nicht, ob die sich grün sind, die Front National und die NPD und sowas. Also da gibt es ja dann durchaus ganz unterschiedliche Formen des Rechtsaußenseins.
Also so von der Logik her, die anderen nicht so mögen, sollten sie ja eigentlich sich alle spinnefeind sein. Aber ganz so simpel funktioniert es ja doch leider
also
nicht.
Also in Osteuropa sind die Rechten mittlerweile echt europaweit vernetzt und agieren vernetzt. Das ist richtig krass. So Ungarn und da geht einiges, was die da so kooperativ machen. Und was haltet ihr von dem krassen, doch ziemlich beachtlichen Einzug in ganz Europa der rechten Parteien zu, ich weiß nicht, wie viele Sitze haben sie denn jetzt zusammen? Also das sind doch bestimmt über 100, oder? Irgendwie so. Oder so um die 100.
Das ist auf jeden Fall, also mich macht das sehr, sehr sprachlos. Also mir so eine rechtsdriftende Spießerpartei von ängstlichen alten Männern wie die AfD, das kann ich mir noch so irgendwie vorstellen, aber dass tatsächlich die Le Pen mit in Frankreich jede vierte Stimme holt, das entzieht sich irgendwie meinem Verständnis. Also da komme ich nicht mehr hinterher.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Es ist irgendwie so dieses, also ich meine das natürlich jetzt nicht deswegen wegen dieser Wahl, aber so dieser langsam sich doch immer, also dieser Idealismus, den ich irgendwann mal in mir gespürt hat, so dieses alles wird besser und wenn es mal zwischendurch kurz schlechter wird, dann wird es danach wieder besser, was vielleicht von der Tendenz her sogar noch so stimmt, aber so bei diesem ganzen Zeug, also ich meine so rechts, so diese Rechtsaußen, also bei der AfD finde ich das sind halt irgendwie, also das ist nicht meine Meinung, aber da kann man da sind sicherlich auch viele homophobe Arschlöcher dabei, aber im Großen und Ganzen
Schnuller-Nazis, wie Tante immer sagt.
Ja, das finde ich schon auch fast ein bisschen
übertrieben,
weil ich glaube, die sind keine Nazis und die sind auch nicht nahe dran. Aber so diese doof Rechten, die wenn sie unter sich sind, damit sozusagen also wirklich ja gerne Menschen vergasen würden und wirklich einfach so dieses also wo war das jetzt in Dortmund, glaube ich, im Rathaus, wo irgendwelche Nazis da die Wahlparty, wie dämlich muss man sein, also wie sehr muss man Menschen ablehnen, um das zu tun? Und zweitens, so sich dann von der Polizei vertreiben zu lassen und sich nichts dabei zu denken, wie man damit auch sein eigenes Leben zerstört. Also es ist wirklich so weit abgehängt von der Evolution, dass das ist...
Ja, aber das gab es halt in Deutschland in so ein paar ostdeutschen Parlamenten und in ein paar Stadtparlamenten und sonst was. Aber dass die europaweit auf einmal... solche Leute auf einmal ernsthaft stimmen und Sitze bekommen, das
finde ich halt auch genau der Punkt. Also dass halt irgendwie das ja nicht so eine das sind ja nicht einzelne Herde oder so, sondern das ist ja ein wirklich ganz krass ernstzunehmender, in ganz Europa stattfindender Rechtsruck, den wir gerade erleben. Und das ist halt etwas, was mir schon echt Sorgen macht. Also
Ich frage mich, ob das so ein Ding der Zeit ist, also sozusagen, dass dass irgendwie so durch diese Wirtschaftskrise, diese Euro-Krise und auch so durch die Digitalisierung und diese ganzen Sachen, dass da so auf der anderen Seite so die Ängste so vorangetrieben werden. Und es gibt ja offensichtlich, ich weiß nicht, ob das Zeiten, in denen die Leute nicht ganz so schlimm, wo zumindest der Zeitgeist doch eher progressiver ist. Also es muss ja nicht mal zwangsläufig links sein, aber es ist ja wirklich einfach, Angst vor der Zukunft. Das ist ja gar nicht.
Absolut. Also man kann den Medien natürlich eine Mitschuld geben. Also speziell den Boulevardmedien, Bildzeitung und Konsorten, die halt tatsächlich ein Bild vermitteln von, ja, es wird immer alles schlimmer, wir haben immer mehr Kriminalität und sonst was. Wobei alles seit 20 Jahren, also Gewaltkriminalität, Diebstahl, Raub etc., also alles, wovor die Spießbürger so Angst haben, das ist komplett rückläufig.
Aber es ist trotzdem, also ich meine, die CDU hat trotzdem geworben also deren Wahlplakat war für mehr Sicherheit und einen stabilen Euro.
Genau.
Und das ist, wo ich bei beiden sagen würde, nein, genau, also Sicherheit, wir haben zu viel Sicherheit, wir haben zu viel Geld und zu viel Aufmerksamkeit auf Sicherheit geschränkt, wir müssten mal wieder mehr Aufmerksamkeit auf Freiheit setzen. Und beim Euro, nee, der ist zu stabil. Der müsste eher mal wieder so ein bisschen nachlassen,
Das ist auch so eine mega Diskrepanz, also genau diese Diskrepanz spüre ich auch. Also ich habe eigentlich in dieser Zeit schon seit langem ja das Gefühl, das ist ja mein Lebensgefühl, das ist ja auch das, was ich bin und woraus ich lebe, ist halt dieses Gefühl, ja, es geht voran, Progressivität, irgendwie Digitalisierung verändert die Welt, neue Chancen sind da irgendwie, wir können neue Dinge machen, die vorher nicht gingen. Also das ist jetzt so meine Einstellung, aber ich glaube, das geht aber anderen ganz sozusagen, das ist eine Spiegelung,
die diametral
entgegensetzt.
Total. Absolut, und zwar getriggert durch die gleichen Technologien und durch die gleichen Leute wie uns,
die dann halt sozusagen so, yeah, geil, wir gehen jetzt reiten mal hier los in den Sonnenuntergang, und die denken sich so, oh Gott, wo ziehen die uns hin?
Ja? Wo ziehen die uns hin, das ist es ja nicht mehr, sondern wo lassen die uns stehen? Weil alles, was, also ich meine, klar, mir ist das irgendwann mal ganz stark aufgefallen, da war ich letztes Jahr auf der UI-Conf, also ist so eine, egal, ist nicht so wichtig, da bin ich mit dem Rad hingefahren und bin von irgendwelchen Leuten in Neukölln auf der Straße angepöbelt worden, weil ich Kopfhörer auf hatte auf dem Telefon. Und wo ich dann so wirklich so, die haben mich gerade angepöbelt, weil ich Kopfhörer auf habe. Das ist so abwegig.
Sieht man nicht so häufig in Neukölln.
Das sieht man, genau. Da haben alle immer ihre Oculus Rift auf, da sehen die gar nicht, wenn jemand Kopfhörer auf hat. Nee, das waren so älteres Pärchen, jetzt macht nicht den Eindruck, als ob sie reich wären, und dann haben sie, und ich kann sein, dass ich noch das Telefon draußen hatte und gerade geguckt habe, wo ich hin wollte, und habe da halt das Smart, und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man das alles nicht hat und wenn man vielleicht erstens nicht das Geld hat und zweitens dann vielleicht auch so ein bisschen noch davor Angst hat, dass man das alles nur als Bedrohung wahrnimmt, diese Veränderung, die da stattfindet, und gerade wenn man, ist doch schön einfach, das einfach abzulehnen.
Und ich glaube, das Gleiche gilt nicht nur für Digitalisierung, sondern auch für Europa, ne, zu sagen so, oh geil, Grenzen abbauen, endlich irgendwie Freizügigkeit, Reisen, alle können in alle Länder gehen und so weiter und so fort.
Wir das zahlen ist halt für mit einer Leute, Münze, ich bin ja großer Euro-Fan.
Ja, ne? Das ist auf jeden Fall auch.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass jeder Ausflug nach Holland erstmal irgendwie mit einem Umtausch von der Umtauschbude unterbrochen wurde. Das war ja furchtbar.
Naja, auf jeden Fall.
Das ist blieb krass. Ja überhaupt nichts übrig zum Kiffen mehr.
Ja. Das Problem hätten wir auch mit Kreditkarten in den Griff gekriegt, aber.
Stimmt, ich war in Amerika, ich habe nicht einmal in Bar bezahlt, ich habe gar kein Geld getauscht. Alles komplett Kreditkarte.
Ja, aber das klappt in Deutschland ja auch nicht. Davor haben die Leute ja auch Angst. Plastikgeld, nein, ich will aber sehen, was so.
Ja, also aber auf jeden Fall dieses Euro-Ding, und weil das hat natürlich definitiv erst auch mal mit Fremden zu tun, mit denen man sich plötzlich arrangieren muss. Und natürlich hat es auch mit ökonomischen Unwuchten zu tun. Dann wandern Leute ab oder wandern Leute hinzu und so weiter und so fort. Also alles vermischt.
Aber ich glaube, es hat auch wirklich mit Demokratiedefiziten zu tun. Also ich finde dieses, also ich habe von diesem Europa, das ist für mich auch verdammt weit weg, muss ich sagen. Also ich gehe da brav zur Wahl und suche mir irgendwas aus und sowas, aber so, dass ich jetzt das Gefühl hätte, das zu durchschauen, das ist weit, weit weg.
Aber die große Idee traut sich ja auch niemand mehr auf die Fahne zu schreiben. Also man kann ja gegen Helmut Kohl sagen, was man will, aber er hat zum Beispiel gegen Widerstände in der eigenen Partei und gegen Widerstände in der Bevölkerung hat er den Euro eingeführt in Deutschland und Deutschland halt sehr, sehr nach Europa geführt, weil er davon sehr überzeugt war. Und danach kam eigentlich keiner mehr, von dem man sagen könnte, so, okay, der weiß, wo das hier hingehen soll. Das habe ich bei Rot-Grün auch nicht gesehen. Ne? Also habe ich, also von Gerd Schröder.
Die haben das weiter fortgeführt, ja.
Aber nur, weil noch Schwung da war. Ne?
Genau.
Also es ist nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, so, hey, Europa
und,
ist aber
und Merkel Ding, macht jetzt Leute, wirklich wieder deutsche Interessenspolitik.
Auf jeden Fall.
Sagen,
ja. Total.
Und dann, aber was ich jetzt krass finde,
wobei ist, man halt, auch sagen
letztes Mal Europawahl ging es mir noch viel krasser, so zu sagen, so, ja, dieses Europa, keine Ahnung, was die da überhaupt machen und habe ich jetzt auch gar keinen Plan und interessiert mich eigentlich auch gar nicht so richtig, aber ja, wähle ich mal irgendwas. Also das hatte ich das letzte Mal, also vor 5 Jahren, viel, viel stärker. Und innerhalb dieser Legislaturperiode hatte ich ganz, ganz häufig das Gefühl, okay, das ist jetzt etwas, was mich betrifft und das kommt aus Europa. Und das hatte ich wirklich das erste Mal. Also ich hatte in dieser Legislaturperiode hat sich für mich die gefühlte Relevanz von Europapolitik mindestens verdoppelt.
Mhm. Wie kam das? ACTA und Netzneutralität?
Ja, nee, es ging... Es waren ganz viele Momente, an denen ich nach Europa geschaut habe. Genau, okay, das waren dann teilweise auch EuGH-Geschichten, aber es waren halt auch Europa, so, ne? Irgendwie. Also
das EuGH.
Ja, wo das wir
bringt uns jetzt so jetzt
Stichwort. Also gefühlt hat sich für mich Europa und die europäische Politik und was dort passiert, also genau, allein schon EU-Datenschutzreform, ne? Also das ist jetzt etwas, natürlich ein Thema, das jetzt, mit dem ich mich mindestens seit 2 Jahren relativ durchgängig beschäftige. Und natürlich, das ist Europa, ne? Und ich merke halt, alles klar, dort werden jetzt Gesetze gemacht, die werden mein Internet verändern, so, ja. Und das ist etwas natürlich, mit dem ich mich dann auch auseinandersetze. Und
aber das ist genau das, was, glaube ich, wirklich bei, also was so, Gesetze werden da schon lange gemacht. Also ich meine, dass irgendwas halt, dass das dann von den entsprechenden Ländern dann umgesetzt werden.
Also ich glaube ganz ehrlich, um das mal auf eine These zuzuspitzen, ich glaube, man kann heutzutage, wenn man Netzpolitik-Aktivist ist, muss mindestens 50% des Augenmerks auf Europa liegen.
Auf Hannover liegen. Hannover, ja, die anderen 50% auf Europa, die anderen 50% auf Hannover.
Was gammelt denn da noch für eine Synapse im Sprachzentrum rum? Da,
sorry. Das war echt das Schlimme.
Aber kurzer.
Auf Hannover.
Kurzschluss im Sprachzentrum.
Genau. Aus Hannover kommt nämlich zum Beispiel Sigmar Gabriel.
Ja, genau. Das hannoversche Parlament.
Genau.
Ja, die hannoversche Kommission, sagt man ja auch.
Ja, jedenfalls, ich finde das gut, dass Senfikon jetzt im Hannover-Parlament
drin ist. Der Han GH. Der Hit mit Google. So.
Ach, aber das kann,
und der
das
Heuro. Kann, der Hanneuro. Aber das kannst du alles, was wir jetzt rumalbern, um dich so ein bisschen aufzuziehen, das kannst du ja demnächst Google verbieten lassen, dass die das,
stimmt,
dass das per Google gefunden wird, per Google Voice Search oder so.
Ja.
Voice Analysis Search.
Wenn Voice Search kommt, dann sind wir echt am Arsch, was wir dann abgemahnt werden schon von irgendwelchen Leuten. Das glaube ich ja. Wenn Podcasts durchsuchbar werden, dann wird's losgehen.
Also mit anderen Worten, wenn Tim Pritloffs Vision real wird, das Audio Web, ja, mit durchsuchbar und so weiter und so fort, dann sind wir wirklich am Arsch, ne?
Ja.
Also Tim, wenn du das jetzt hier hörst,
hör auf.
Tu's nicht. Ja. Lass es.
Ja, aber bei diesem armen Spanier, der also hier diese Entscheidung, dass er das Recht drauf hat, sich löschen zu lassen, der...
Aber das ganz kurz mal zusammenfassen. Also, irgendwann in den 90ern, späte 90er, gab es ein Verfahren gegen ihn, irgendwie Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerung seines Hauses. Das ist irgendwo in irgendeinem Lokalblatt abgedruckt worden. Das hat lange keinen interessiert. Irgendwann tut die Zeitung ihr Archiv ins Internet, wird durchsuchbar und da er anscheinend nicht so viel Web-Prominenz genießt, wird bei einer Suche nach seinem Namen das irgendwie in den ersten Treffergeschichten bei Google angegeben und das findet er halt nicht so geil und dann hat er halt geklagt.
Weil das negative Auswirkungen auf seinen Job hat.
Das Interessante ist, er hat erstmal in Spanien geklagt gegen die Publikation dieser Informationen. Und dort hat man dieser Klage nicht stattgegeben, sondern gesagt so, nö, das ist schon richtig, dass das ist alles rechtens, dass genau, das da steht. Und das dann ist er nach...
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Typ Professor gewesen sei.
Genau.
Oder sei.
Ein Gericht hat dann, glaube ich, ein spanisches Gericht hat dann tatsächlich, glaube ich, gegen Google erwirkt, dass sie das aus den Suchergebnissen rausnehmen müssen, wogegen Google dann sozusagen in Revision gegangen ist, bis das irgendwie... Ich glaube, so rum war das, dass dann beim EuGH gelandet
ist. Also ist Google wieder schuld, war ja klar.
Genau.
Aber
heute
sowieso.
Heute ging die Nachricht durch die Nachrichten, die Bundesregierung erwägt, eine Schlichtungsstelle einzurichten.
Habe ich auch gesehen, ja.
Da geht denen, glaube ich, wirklich einer ab.
Aber bleiben wir, das ist jetzt schon die Auswirkung des Urteils. Genau. Lass uns noch mal kurz bei dem Urteil bleiben. Weil das halt wirklich schwierig ist. Also es ist halt, weil es so unfassbar schwammig ist, was diese Richter da abgeliefert haben. Sie haben wirklich für diesen einen Fall entschieden und obwohl natürlich ganz klar ist, dass das natürlich eine Signalwirkung haben wird auf die Rechtsprechung in ganz Europa, dafür ist das EuGH ja da. Und sie haben sich halt aber echt extrem eng an diese Kriterien gehalten. Sie haben sich nicht dran gehalten, was der Generalstaatsanwalt vorgeschlagen hat. Normalerweise folgt das EuGH immer dem, was der Generalstaatsanwalt vorschlägt, sondern haben wirklich ihr eigenes Ding gemacht. Sie haben sich explizit berufen auf das Recht auf Vergessenwerden. Sie haben das halt bereits in der Datenschutzrichtlinie, die jetzt bald von der Verordnung abgelöst wird, schon irgendwo vage festgehalten ist. Und sie haben ein paar, aber nur sehr wenige Kriterien definiert, aufgrund derer jetzt, sage ich mal, dieses Recht auf Vergessen jetzt nicht gelten würde. Also unter anderem ist halt drin vermerkt, dass das jetzt beispielsweise bei Personen des öffentlichen Lebens nicht so leicht ginge, wie jetzt zum Beispiel bei Privatpersonen. Das gehört, das ist mit Teil der Begründung. Aber an sich ist halt tatsächlich das relativ beliebig so. Und es bezieht sich halt tatsächlich nicht auf Archive, also nicht auf beispielsweise, es ist nicht anwendbar auf durchsuchbare Zeitungsarchive oder so etwas, sondern es bezieht sich explizit auf Datenaggregatoren, ja, also tatsächlich sowas wie Suchmaschinen. Und das Interessante ist daran halt, dass eben nicht die Information an sich und das Veröffentlichen, genau, und das Öffentlichstellen dieser Information an sich,
es ist sperren
das,
statt löschen.
Ja. Da kommen wir jetzt aber schon in die Interpretation. Ich will das erstmal nochmal festhalten. Also nicht die Information an sich ist das Problem, sondern tatsächlich die Aggregation von verschiedenen Informationen, die dann sozusagen eine Art Profil bilden. Das ist so ein bisschen die Argumentation. Das heißt also, wenn ich nach einem Namen bei Google suche, dann gibt mir, das ist natürlich dann wiederum eine Interpretation der Richter, ja, das muss man ja nicht folgen, diese Interpretation, aber wenn ich nach einem Namen suche, dann ist dann die erste Ergebnisseite, wirkt dann so etwas wie ein, keine Ahnung, Profil eines Menschen, ja, und deswegen hätte er ein Recht, dieses Profil nach älteren Sachen zu durchsuchen. Also ich glaube, dass es alt ist, ja, dass die Information alt ist und nicht mehr aktuelle Relevanz hat, ja, ist auch noch ein wichtiges Kriterium, das sie mit definiert
aber
haben.
Aber das Allerinteressanteste ist doch daran, dass das gleiche Gericht offenbar nicht in der Lage war, den ursprünglichen Eintrag zu tilgen, weil der vermutlich
unter
Pressefreiheit fällt oder
sonst was.
Das ist ja gerade das Bizarre, weil erstmal betrifft es natürlich nicht nur Google, sondern sämtliche Suchmaschinen. Das heißt, also auch wenn die jetzt marktmäßig nicht so eine große Rolle spielen wie Google, müsste dann dieser eine Spanier theoretisch zu Hunderten von Suchmaschinen marschieren und überall sagen, irgendwie nehmt das mal raus. Und zum Zweiten, was
betrifft das auch die Suchmaschine der Zeitung?
Nee, auch. Eben nicht. Nee,
also, ach so, also, in, also die, die, auf, also
es geht Punkte. Nur um die Aggregatoren, so. Also, wie schwammig man das jetzt fassen möchte, ne? Also ein ganz wesentlicher Begriff, den sie auch in der Begründung hatte, war Öffentlichkeit. Also, das heißt eine erhöhte Öffentlichkeit. Und das ist natürlich auch wieder, es ist alles super schwammig, das ist das große Problem.
Das erinnert mich irgendwie so an diese ersten Web-Urteile, wo ja auch immer die Richter quasi so diese Urteile gefällt haben auf der Basis, oh, es gibt 10 Millionen
Im Internet.
Es ist weltweit genau. Im Internet und darum interessiert das auch jeden.
International veröffentlicht.
Und das ist ja, oh, es ist weltweit bei Google. Das ist so, also ich meine, ja, das ist bei jedem bei Google, der den Namen von diesem Typen eingibt.
Genau, und das macht was ungefähr nur drei Leute selber. Sind.
Genau, er hat das selber öfters mal gemacht.
Und fühlt sich jetzt rein subjektiv.
Immer wenn ich da meinen Namen eingebe, taucht da mein Name auf.
Jeder, der da meinen Namen eingibt.
Suchmaschinen
sind wir uns ja einig drüber, sind im News-Web werden immer unwichtiger und andere Aggregatoren werden immer wichtiger. Was ist denn mit Facebook, wenn irgendwie 100.000 Leute mit 100.000 Timelines auf diesen einen Eintrag verlinken, was sagt das EuGH denn dazu? Das ist ja, also es ist für mich halt alles sehr weltfremd.
Ist ja eigentlich mal eine Frage, Personen des öffentlichen Interesses haben kein Recht darauf, gelöscht zu werden.
Also sie haben auf jeden Fall nicht so ein starkes Recht. Also sie haben
Aber durch dieses Urteil ist dieser Typ definitiv zu einer Person des öffentlichen Interesses geworden.
Das hat ja der James Oliver oder wie der heißt. Oliver irgendwas.
Er hat jetzt eine großartige Sendung.
Das ist doch so ein bisschen Schrödinger. Das ist in dem Moment, wo man hinschaut, ja. Wird man...
Ja, das ist Streisand im Endeffekt. Der hat das so schön auf den Punkt gebracht, so jetzt kennt ihn die gesamte Welt nur und einzig allein über den
Umstand,
den er nicht wollte, dass irgendjemand von ihm weiß, nämlich
der spanische Typ, dessen Haus zwangsversteigert wurde.
Genau.
Das ist alles, was jeder über ihn
und
weiß.
Und zwar die ganze Scheißwelt, ja.
Ich habe auch so im Vorfeld, ich glaube, der war irgendwie Professor und hatte Angst, dass er deswegen keinen Job findet. Und
das ist in Spanien gerade wirklich ein Problem,
Es ist ein Problem, Job zu finden. Allerdings muss man auch sagen, als Professor in den letzten 14 Jahren die einzige relevante Veröffentlichung über dich zu haben, dass in einer Lokalzeitung steht, dass ein Haus, in dem du gewohnt hast, versteigert ist, deutet auch darauf hin, dass er
vielleicht will er ja Google als nächstes verklagen, dass sie halt irgendwelche, unter seinem Namen irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlichen.
Ja, aber
die dann die Suchmaschinen ziehen.
In der Folge ist es schon so, dass
das Recht auf belogen werden. Also ich meine, das ist ja wohl das Nächste, was dann ansteht.
Das Recht auf eine schöne Profilseite.
Also ja, auf eine schönere Welt.
Ja,
genau. Nee,
auf ein schöneres
Leben. Ein schöneres Leben im Web. Mein Leben sieht im Web so langweilig aus. Kann Google das nicht schöner machen? Genau. Einfach mal so diese
ganzen... So lieblos.
Ich verklage Facebook, weil mein Profilbild so scheiße aussieht.
Ja, im Endeffekt geht es halt um Kosmetik. Ja, also das, was er tut, ist Kosmetik.
Ja.
Aber warte mal, ich will jetzt nicht drüber raten, weil wir sind uns alle zu einig, das ist doof. Ich will jetzt mal den Advocatus Diaboli spielen und versuchen jetzt mal auch die Gegenposition zu Wort kommen zu lassen.
Jetzt möchte ich mal, ich möchte noch mal ganz kurz, also es ist ja viel auch im Rahmen auf dieses Urteil so gesagt worden, ja, Google darf jetzt weniger Daten sammeln. Nein, sie müssen erstmal über diesen Typen abspeichern. Also erstmal hat Google nach wie vor dieses Ergebnis. Sie müssen es bloß blocken. Das heißt, Google hat diese Information weiter. Sie dürfen nur nicht der Öffentlichkeit zuführen. Was ist jetzt, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt, obwohl er...
Kannst googeln.
Der Typ, wo pleite gegangen ist, aus Spanien.
Recht auf Vergessen, Spanien findest du bestimmt bei Google.
Findet nie wieder einen Job. Ich meine, man hat ja auch ein Recht darauf, bei Google gefunden zu werden. So, was ist jetzt, wenn Heinz Müller ankommt und sagt, aber ich möchte, dass Google über mich hier gar nichts mehr hat? Und aber dann ein anderer Heinz Müller kommt und sagt, aber ich möchte
das über den Heinz Müller genau das. Also
ich glaube, das konkrete Urteil würde so nicht funktionieren. Also es ist halt schon so, dass sie sagen, es ist eine Einzelfallprüfung und es müssen diverse Kriterien gegeben haben. Also die Information muss irgendwie kompromittierend sein. Das heißt, also sie muss halt tatsächlich dir auch irgendwie schaden. Ja, das musst du beweisen. Es muss halt irgendwie alt sein und es muss irgendwie, du darfst nicht Person des öffentlichen Lebens sein. Also es gibt halt schon diverse diverse Kriterien, die du schon einhalten. Du kannst nicht einfach sagen so, hey Google, mach mal alles weg. So, das geht so nicht.
Also das geht das, nicht.
Das geht nicht, nee.
Also dass das EuGH ein, wie ich finde, bizarres Urteil fällt, das ist ja eine Sache. Eine andere Sache finde ich, wie die deutsche Netzgemeinde, man stelle sich bitte die Anführungszeichen vor, darauf reagiert hat, also allen voran zum Beispiel Netzpolitik, die dann irgendwie sagten so, ja, ist doch schön, dass wir jetzt mal einen Beleg dafür hatten, dass da, wo Google mit Werbung Geld verdient, auch entsprechenden Justiz
das ist, finde ich, aber auch folgen muss.
Aspekt, und das war, ja Moment, und das war dann aber ungefähr alles. Und das, und da denke ich mir, das kann doch wohl nicht sein. Wenn das, ja, irgendwie, wenn Netzpolitik damals, anno 2008, wirklich der Anlaufpunkt war gegen Zensursolargesetze und gegen für Löschen statt Sperren und diese ganze Debatte, Stoppschild-Debatte und sonst was angeführt hat und jetzt das Einzige, was Netzpolitik zu sagen hat, ist, ja, ganz gut, dass wir das jetzt mal gerichtlich geklärt haben, dass Google da dann auch dem europäischen Dingens unterliegt und so, und ansonsten überhaupt nichts sagt, dann finde ich das schon ziemlich scheiße.
Also, ja, wobei man muss so sagen, also sie haben nur diese eine Sache gesagt, das ist richtig, und ich fand das auch irgendwie unangemessen, aber sie haben dann ja noch eine Debatte gemacht. Sie haben dann ja, Leonard Dobusch hat da noch was sehr, sehr Kritisches über das Urteil geschrieben und noch irgendjemand hat da auch nochmal was geschrieben. Also es gab da durchaus eine differenzierte Debatte, dass dieser Schnellschuss von Markus, der war jetzt erst einmal nur, was diese rechtliche Geschichte angeht. Und die sehe ich halt durchaus auch ein bisschen positiv, weil das dieses ganze, ich sag mal so, Justitia Versteckspiel mit irgendwie, wir machen unseren Firmensitz, wo irgendwie, das geht mir auch auf den Sack. Das ehrlich gesagt, das macht ja auch Google und Facebook, das machen die ja auch nur, weil es geht, ja. Und das ist jetzt auch nichts, was sie jetzt existenziell diese ganze diese Dienste bedroht, sondern das ist halt einfach nur, das machen sie, weil es geht, weil die gesetzlichen Schlupflöcher da sind. Und ich finde das gut, wenn wir da relativ klare Ansagen haben, welches Gesetz jetzt irgendwo zu gelten hat. Das finde ich erstmal eine grundsätzlich gute Sache, da stimme ich auch durchaus zu. Was mir am meisten Sorge bereitet, ist diese Schwammigkeit des Urteils und das muss ja auch erst einmal ins deutsche Recht auch wieder überführt werden, weil das
Euro muss es nicht.
Doch, also beziehungsweise.
Nee, du musst Gesetzurteilen keine Rechte machen.
Nee, es muss nicht in Rechte im Sinne von, da muss jetzt ein Gesetz draus werden, sondern im Sinne von
Es muss
eine deutsche Interpretation dieses Gesetzes, weil das ist ja eine Richtlinie, die momentan gilt, eine Datenschutzrichtlinie, bedeutet ja, dass die einzelnen Mitgliedstaaten ihre eigene Interpretation davon sozusagen wieder umsetzen müssen. Und das gilt dann natürlich auch auf dem Prozess, auf der Ebene der Rechtsprechung. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben dann hier teilweise andere Gesetze und teilweise ähnliche Gesetze, aber im Endeffekt hat trotzdem dieses Signal aus dem EuGH, ist genau dafür da, das zu harmonisieren. Ja, und das heißt mit anderen Worten, es muss hier eine Interpretation dieses...
Es muss nicht... Das muss nicht, aber es besteht natürlich die Gefahr, also es hat natürlich insofern eine harmonisierende Wirkung, dass einfach, wenn sich ein deutsches Gericht zu stark dagegen entscheidet, dass dann der...
Geht dann zum EuGH.
Dann gehe ich halt zum EuGH. Genau, ja. Aber es ist, dennoch können die Gerichte...
Deswegen wird, aber das ist
halt... Also es gibt keine Präzedenzfälle.
Das ist richtig, aber trotzdem wird sich halt tatsächlich, werden die deutschen Richter, wenn sie mit entsprechenden Fällen konfrontiert werden sich diesen Fall anschauen und gucken, dass sie zumindest irgendwo so ein bisschen in diesem Sinne orientieren. Und wenn ich die deutschen Richter anschaue, dann werden sie es eher noch ein bisschen schärfer interpretieren. Ja?
Ich glaube, in Deutschland ist das alles gar nicht so dramatisch, weil das Landgericht Hamburg sowieso dafür sorgt, dass ungefähr alles gelöscht wird, was irgendjemand haben will, was irgendwo gelöscht wird. Bisher war das zumindest so, wenn du...
Ich habe bei Google nicht bisher. Also
du brauchst es dann ja gar nicht bei Google zu löschen. Die Zeit Online zum Beispiel hat extra einen Typen, der quasi nichts anderes macht, als sich um so Löschanträge zu kümmern, weil die nämlich auch das Archiv bis 1949 online gestellt haben. Und da jetzt etliche Leute sich auf einmal per Google finden, weil sie irgendwann mal vor Gericht standen oder halt auch in den
Knast. Das gibt ja diesen Kalle Schwänzen-Fall auch in der Taz damals. Weißt
und die werden irgendwie? Tatsächlich...
Kalle Schwänzen, das ist dieser
Zuhälter
aus Hamburg.
Der nicht mehr unter seinem damaligen Spitznamen.
Genau, und das ist ja auch, und das Anliegen ist ja auch legitim. Im deutschen
Strafvollzug schon über das Recht Vollzug, vergessen.
Geht ja Rehabilitation auf jeden Fall vor.
Ja, ja.
Und deswegen ist das auch legitim zu sagen, ich war im Knast, ich habe meine Strafe abgesessen, ich möchte, dass mein Name da verschwindet. Und da gibt dir jedes Gericht in Deutschland Recht. Und deswegen brauchst du das eigentlich gar nicht, dass du sagst, ich will das aber auch noch obendrein aus Google
weg. Ja, aber das ist der Punkt, das gilt für Strafen. Ja, das gilt für Strafregister, da gibt es halt tatsächlich eben sozusagen ein eingebautes Recht, das auch vergessen, das ist halt gesetzlich längst geregelt, aber sowas wie Insolvenzen, sowas wie, keine Ahnung, du bist auf Drogen nackt über die Straße gelaufen und irgendjemand hat ein Foto von dir gemacht, ja. Alles diese Sachen, das sind Dinge, die sind eben nicht von diesem Recht abgedeckt. Und das sind Dinge...
Das Landgericht Hamburg würde dir trotzdem Recht geben. Die geben dir immer Recht.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also das ist, glaube ich, ein bisschen zu das ist mir...
Sie sind schon sehr krass im
Recht. Sie sind schon sehr krass in dieser Hinsicht, das ist richtig, aber ich wäre da trotzdem vorsichtig. Und es gibt ja auch Leute, die mal nicht vor dem Landgericht Hamburg klagen. Also das heißt mit anderen Worten,
wenn ich denke... sind.
Genau. Die Frage ist jetzt tatsächlich die. Also beispielsweise, ne, ich habe ein ganz konkretes Ding so am Laufen. Ne? Also ich habe ja genau diese Problematik. Ich habe damals diesen Brief an Martin Steinkamp, ne, diesen offenen Brief, den hatten wir auch schon mal im Podcast besprochen,
yeah,
weil er mich abgemahnt hat, deswegen
yeah,
übrigens auch, ja. Also habe ich damals, der hat halt irgend so eine komische Betrügermasche, sag ich es mal, ja,
yeah,
so durchgezogen und hat halt irgendwie an Domaininhaber halt so einen Brief geschickt. Habe ich jetzt keinen Bock, das alles nochmal zu erzählen.
Ach so, jedenfalls ja,
habe
ja
ich einen offenen Brief auf meinem Blog geschrieben, wo ich ihm dann halt sehr, sehr ironisch so viel Sand, da halt irgendwie antworte und ihn da so ein bisschen durch den Kakao ziehe. Ich finde ehrlich auch gesagt juristisch unangreifbar. Hm. Und
das er hat das, nicht, dass das nicht trotzdem
probiert. Er hat es versucht, eine Abmahnung. Habe ich halt damals reagiert, zusammen mit Udo Vetter übrigens. Also einfach nur eine E-Mail hingeschrieben und damit war das dann auch gegessen. Aber das ist jetzt zum Beispiel genau sein Ding, ne? Also der sitzt in den Startlöchern, weil mein Blog kommt bei seinem Namen, Martin Steinkamp kommt als erstes mein Blogartikel, so. Und der will das loswerden, und der hat da wirklich ein sehr, sehr großes Interesse. Also bevor er mich abgemahnt hat, hat er mich auch angerufen und hat gesagt, ich gebe dir ganz viel Geld, wenn du das auch löscht und so ein Kram, ne? Also der hat da wirklich ein vitales Interesse dran. Und das ist einer von den Kandidaten, die würden sofort hingehen zu Google, nach dem Google-Urteil und sagen so, jetzt lasse ich das bei Google löschen.
Ja, und jetzt wird die Bundesregierung eine Schlichtungsstelle einrichten, sollen dann so Datenschützer rein und ja, und ich glaube im politischen Berlin hat man heute gefeiert, dass bei der Vorstellung irgendwie so eine Institution oder irgend so eine Stelle und mit irgendwelchen Leuten besetzt, Google vor die Nase setzen zu können, die dann Google sagen, das behältst du in deinem Index und das nicht.
Was ist eigentlich lustig, dass wir jetzt dass da so eine Stelle aufkommt, die quasi darüber entscheidet, was wir zu vergessen
ja
haben.
Ja,
ja. Irgendwie, ja. Bizarr ist das.
Also es gab ja diese, ich glaube,
also
von Focus kam diese Umfrage, dass jeder zweite Deutsche schon in den Startlöchern steht für Google-Zensur. Die wollen da irgendwie ihre Sache bereinigen. Jeder zweite.
Kannst dir hier steht doch nicht mal jeder zweite drin. Ja.
Also du kannst dir also vorstellen.
Naja, von denen wären das wie
je nach, also ich ehrlich meine, ehrlich gesagt, also ich kann mir gut vorstellen, das hat das Potenzial wirklich Suche, ne, das Konzept Suchmaschine in Deutschland kaputt zu machen.
Ja, das wird
gut zusammen mit dem Leistungsschutzrecht.
Naja, also ja, das hatten wir beim Leistungsschutzrecht auch schon. Ich glaube ehrlich gesagt, die Auswirkungen.
Das ist ja noch gar nicht scharf gestaltet.
Ich glaube, das wird.
Da können wir gleich drüber reden.
Ich glaube, das ist eigentlich sowas, was Google voll in die Hände spielt. Ich meine, die haben, die werden da wahrscheinlich so ein paar tausend Löschanträge pro Jahr haben.
Aus pro Tag. Neuerdings.
Ja, aber es geht. Komm, mit Street View
wie sich damals genau, alle aufgelegt
also
haben.
Der Google-Index wird wie Street View. Also ja. wird halt unbenutzbar. Ja.
Genau, da werden,
aber. Also er wird gerade nochmal eben so benutzbar, aber irgendwie auch nicht mehr
richtig. Aber für Google wird weiterhin benutzbar sein, für solange du nicht nach Personen suchst. Und, aber Google ist halt eine Firma, die wird das, die kann das halt ab. So die berühmte alternative Suchmaschine, nach der sie jetzt gerade ja alle so schreien, die drei Entwickler hat, wo dann am vierten Tag jemand ankommt und oh, aber ich habe hier so ein Suchergebnis über mich und ich habe gehört, ihr habt vier User, dann löscht mich mal. Die werden unter diesem Aufwand vergraben werden. Das ist wäre jetzt mal so meine Theorie.
Also ich habe echt ehrlich gesagt ich denke, wir müssen abwarten, bis ein deutscher Fall dort passiert und dort tatsächlich deutsche Richter dran sitzen. Wir haben das ja damals gehabt bei dieser Geschichte mit der Deckelung von Urheberrechtsabmahnungen auf 100 Euro, wo das drin stand, in dem Gesetz stand irgendwie.
Ja,
genau, super. Das ist der Punkt. Also in dem Gesetz stand dann halt irgendwie, solange es halt kein geschäftsmäßiges Ausmaß hat. Ja. Und dann hieß es im allerersten Urteil so, oh, eine ganze CD. Das ist aber mal ein geschäftsmäßiges Ausmaß.
Nee, es steht ja im ganzen Internet.
Genau.
Dann ist es ja, ja genau. geschäftsmäßig. Ja, also da können ja Millionen aus der ganzen Welt.
Milliarden mittlerweile.
Ja, also das heißt mit anderen Worten, Richter können halt aus so einer Geschichte halt echt ziemlich einiges rausholen und die deutschen Richter sind dafür bekannt, besonders viel rauszuholen in Sachen Restriktionen und gerade gegenüber dem Internet. Und deswegen kann ich mir gut, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst um die Zukunft von Suchmaschinen.
Du hast auch Angst um die Zukunft vor der Zukunft.
Ja, muss die genau. AfD wählen.
Ja, ja, ich ja. habe, nee, ich, ja, ja, genau. Nee, ich habe Angst vor den Leuten, die Angst vor der Zukunft haben und deswegen die Zukunft kaputt machen.
Eigentlich haben die Leute, von denen
ich, du glaubst, nein, ich dass sie Angst vor der Zukunft, Zukunft ich habe Angst um die Zukunft.
Du hast Angst sehr um gut. die Zukunft.
Und eigentlich, die Leute, von denen du glaubst, dass sie Angst vor der Zukunft haben, haben ja eigentlich Angst vor der Gegenwart. Das ist ja das.
Ja, aber die Zukunft ist dann noch schlimmer. Die Gegenwart ist ja schon schlimm genug, aber die Zukunft wird erst recht unerträglich.
Dataphobie.
Also ich mache mir um Google mache ich mir jetzt ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen. Also nennt mich groß, aber ich glaube, die werden das überleben. Das ist
ja, aber darum geht's ja auch gar nicht. Mir ist ja eigentlich auch egal, ob wir mit Google suchen oder mit wem sonst wie. Ich möchte nur nicht, dass irgendwelche Juristen, Politiker und Netzferne Schichten mir mein Internet kaputt machen. Und wenn sie die Suche kaputt machen, ist das schon ein Stück
das Internet ist, das kaputt. Ist, sie haben halt wirklich, also ich meine, bei Street View muss man einfach sagen, sie haben es geschafft, sie haben es kaputt gemacht.
Ja, genau.
Ich finde Street View kaputt.
Es ist wirklich kaputt.
Ja. Ja, ja.
Und ich habe Angst, dass genau das gleiche mit dem Google-Index passiert.
Ja, so. Das wird, das kann, da ist es halt bei, ich meine, vielleicht machen sie das ja beim Google-Index auch, damit also bei Street View merkt man es ja wenigstens, wie kaputt das ist. Wenn einfach irgendwelche Einträge.
Das wird auch bei Google so sein.
Wenn also einfach irgendwelche Einträge über bestimmte Personen fehlen, dann merkst du es ja im Zweifelsfall nicht. Also das ist ja
doch, das machen sie ja schon bei der Urheberrechtsgeschichte. Also das muss man dazu sagen, Google zensiert ja bereits schon.
Ja, klar.
Und zwar Urheberrechtsansprüche. Und dann steht dann tatsächlich da drunter, hier wurden Suchergebnisse aufgrund von XY entfernt. Und ich nehme auch an, dass das Ähnliches auch bei dem Recht auf Vergessen passiert.
Aber wenn das
spätestens, wer klickt da drauf?
Und spätestens, und wenn das
Leute in deiner das, Filterbubble.
Das wird ja auch mal angezeigt. Das ist ja schon mal ein
Anfang. Es wird ja mal angezeigt, aber es wird dann halt der Dauerzustand werden. Also ich finde, also das ist so ein bisschen, also darum, also das ist, es ist, es geht.
Chilling-Effekts, genau.
Es ist überhaupt nicht darum, dass Google irgendwelche Daten nicht mehr nutzen darf, sondern es ist einfach, es werden Daten uns vorenthalten. Das ist jeder kleine Trickbetrüger wird in Zukunft um wieder leichter auf, also ich meine, sicherlich werden da einige dabei sein, die nicht mehr mit ihrem alten Leben verbunden werden wollen, bla bla bla, und einen neuen Start haben wollen. Aber es werden auch schlicht und ergreifend sehr viele dabei sein, die absolut zu Recht bei Google
leichter finden. Martin Steinkamp, sage ich nur. Aber
nein, er will bestimmt in Wirklichkeit nur.
Der Witz ist ja aber, das ist ja nicht nur so, dass Google irgendwelche zusätzlichen Daten hat und die alten nicht löschen muss, sondern sie haben zufällig einen geheimen Index mit kompromittierenden Seiten über jedermann. Also das, was sie dort aufbauen, was wir sie zwingen aufzubauen, ist ein geheimer Index mit Webseiten, die aus der Sicht der Betroffenen kompromittierendes
jetzt
Material.
Jetzt weiß ich, worauf Springer so dringend Zugriff haben möchte, wenn sie gerne an den Google
Es ist ein geheimer Index von kompromittierendem Material.
Ja, aber offenbar war da zu wenig von über diesen EuGH-Richter drin.
Ja.
Also
ich habe das in einem Tweet mal so formuliert, dass die Zivilgesellschaft haut sich mit diesem Urteil selbst in die Fresse und freut sich, weil sie glaubt, das ist Googles Blut, was sie da sieht.
Das war ja schon Schmidt-Lab-eskes.
Da fehlt noch die Atombombe.
Metapher.
Da fehlt noch die Atombombe. Ja, wollen wir darauf zu reden kommen?
Ja.
Man muss das.
Also
was ist denn eigentlich... Lass uns mal über was ganz anderes reden irgendwie. Du warst also der Meinung, Tempelhofer Feld sollte man bebauen.
Stimmt, ja genau. Also das war ja mit der EU-Wahl. Ich habe dafür übrigens gestimmt. Ich habe für die Bebauung gestimmt.
Ach, du warst das?
Ja genau, ich war der eine. Und gegen 100%. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist keine Entscheidung, wo
du
ich jetzt sage
ein bisschen rumtrollen.
Es ist wirklich keine Entscheidung, die ich wusste, dass ich damit einige Leute trolle, dass ich das öffentlich mache. Ja. Aber es ist wirklich meine Meinung. Aber es ist keine Meinung, wo ich sage so fuck yeah, ey, das ist jetzt die einzige richtige Meinung.
Aber erklär mir doch mal den Gedankengang dahinter.
Also der Gedankengang ist ein relativ einfacher und simpler. Der ist halt einfach, wir haben hier in Berlin einen zunehmend enger werdenden und schlimmer werdenden Wohnungsmarkt und ich halte tatsächlich ein Mehr an Wohnungen grundsätzlich erst einmal für eine gute Idee. Und jeder, der dagegen ist, der muss erstmal gute Argumente bringen.
Ich bringe dir ein gutes.
Ja.
Es gibt nicht den einen Wohnungsmarkt, sondern es gibt sehr viel unterschiedliche Wohnungsmarktsegmente und es gibt ein großes Marktsegment, das heißt Luxuswohnungen. Das hat überhaupt nichts mit dem Marktsegment bezahlbare Wohnungen zu tun. Du kannst ganz viele Luxuswohnungen bauen und bei dem Marktsegment bezahlbare Wohnungen ändert das genau nichts. Es ändert gar nichts. Es kommt nicht eine einzige Wohnung, bezahlbare Wohnung mehr dabei heraus. Die haben nichts miteinander zu tun, die beiden.
Das würde ich schon so sagen, weil tatsächlich die Leute, die in die Luxuswohnung einziehen würden, sonst tatsächlich in eine bezahlbare Wohnung auch wohnen würden, wenn es die nicht gäbe. Zweitens würde ich sagen, das ist aber auch kein Argument, weil von den knapp 5000 Wohnungen waren nur etwa 1000 Luxuswohnungen, die gebaut werden sollten. Die anderen sollte tatsächlich bezahlbarer Wohnraum sein.
Nein. Also das war nicht ansatzweise, es waren ungefähr, die Proportionen sind umgekehrt.
Nein, es waren 1000 Luxuswohnungen, kannst du nochmal nachgucken?
Es war ein kleiner Anteil, weit unter der Hälfte, weit unter einem Drittel bezahlbare Wohnungen. Bezahlbar in Anführungsstrichen, also 6.
Sogar 700 oder so.
6 bis 8 Euro pro Quadratmeter?
Das ist verdammt bezahlbar, also ich zahle mehr. Und ich bin 2008 eingezogen.
Also wir zahlen hier warm etwas. Also wir leben mittlerweile relativ günstig. Wir zahlen etwas mehr als 9 Euro pro Quadratmeter warm allerdings dann. Aber also das ist, also günstig ist das nicht. Ich halte dieses, es hat so viel von dieser Dribble-Down-Theorie, die Republikaner, finde ich, gerne verbreiten. So dieses, wenn wir oben genug schaffen, dann wird das schon ganz alleine zu euch armen Leuten auch runterrutschen. Dann entstehen
Arbeitsplätze und die Luxuswohnungen, die müssen ja auch geputzt werden.
Das jetzt nicht so, aber so
diese... Ja, aber diese, ist doch so.
Ja,
die
aber
Fenster müssen doch...
Aber auch so diese Theorie, dann wird der Druck...
Hausmeister
unten
werden gebraucht.
Wird, also wenn wir oben den Druck abbauen, dann wird unten automatisch der Druck nämlich auch weniger gering und das ist doch für euch alle gut und ihr wollt doch immer bezahlbare Wohnungen haben. Jetzt geben wir euch hier schon mal ein paar Brosamen und da seid ihr immer noch nicht glücklich.
Jetzt müssen wir uns über die Zahlen streiten. Also ich habe die relativ klar war mir das hatte ich die im Kopf und das waren ziemlich genau 1000 Luxuswohnungen und irgendwie 3000 irgendwas von den bezahlbaren.
Zeig mir das.
Ja, ich finde das jetzt... Muss
was
jetzt
ist denn hier mit den Zuhörern?
Das ist bestimmt alles mit dem Recht
die
auch vergessen.
Zuhörer,
die sind eingeschlafen.
Also ich bin...
Es ist auf jeden Fall der Bebauungsplan... Mal hier haben wir das Bebauungsplan. Hier ist ein Bild. Ist das hier?
Super Bild.
Okay, hier Wohnung, gemischt, Gewerbe, bla bla bla, steht da nicht, wie viel.
Also was ich das Negative finde an diesem Volksentscheid ist jetzt, dass halt der Senat, wann immer jetzt sich irgendjemand darüber beschweren wird, dass die Mieten weiter steigen, sich zurücklehnen wird und sagen, ja, haben wir euch doch gleich gesagt.
Wenn richtig, das ist eigentlich könnte man davon ausgehen, dass der Senat dieses Ergebnis gewollt hat, weil so bequem aus der Wohnungsnummer wie jetzt kommen sie wahrscheinlich nie
also,
wieder
also
raus.
Also was ich auf jeden Fall, das der Punkt ist, warum ich halt sage, okay, ich kann auch verstehen, dass man das irgendwie nicht gut findet. Und das ist halt mein Ding ist halt einfach, Wovereit hat es einfach, gerade was so Bebauungsgeschichten angeht, so wahnsinnig verkackt, dass man durchaus Grund haben kann zu sagen, so dem werde ich kein Bauprojekt ever, solange ich die Wahl habe, so lange abspenstig machen. Werde ich verhindern, dass er noch ein neues Projekt machen muss. Und
war nicht Schmidt-Lepp auch dafür?
Ich hab keine Ahnung. Warte mal, will da tatsächlich aber soll mindestens Hälfte Bauplan für Gewerbe verkauft werden und das obwohl Berlin 1, also Bauplan Gewerbe 50%, 51%.
9% der geplanten Baufläche sogenannte bezahlbaren Wohnraum.
Da.
Und das war nur eine Absichtserklärung. Also es war nicht irgendwo festgeschrieben oder sowas, dass das tatsächlich passiert. Wobei jetzt natürlich 9% der geplanten Baumfläche sind natürlich dann mehr als 9% der geplanten, weil diese bezahlbaren Wohnungen sind halt alle nur 4 Quadratmeter groß gewesen. Das sind schon 80.000 Wohnungen gewesen. Das sind halt nur 9%, 850 Wohnungen mit befristeter Mietbindung.
Ich hatte doch sowas im Kopf.
Ja, mit befristeter Mietbindung, 50% Gewerbe, 41% des Baulandes, 3850 Wohnungen für gehobene Einkommen.
Wie viel?
3850 und
für gehobene Einkommen.
Und 850, okay.
Okay. Ja, okay, gut, dann habe ich das, dann habe ich diese Relation tatsächlich.
Vielen Dank, Tom Milhaus.
Dann hatte ich diese Relation tatsächlich genau falsch rum gelesen. Vielleicht hätte ich dann auch anders abgestimmt. Man kann auch, keine Ahnung, auf jeden Fall.
Kannst du noch anfechten jetzt.
Brauche ich ja jetzt nicht. Also, Tempelhof
100%. Die Lorenzo auch für beides.
Genau, du hast doch zweimal abgestimmt, sei doch ehrlich.
Also ich fand aber auch tatsächlich diesen 100%-Plan auch nicht wirklich gut. Also, diesen
Gesetzentwurf
fand ich auch blöd. Also, wenn die Alternative wäre gewesen, ich hätte zweimal mit Nein gestimmt. Also, weil der Tempelhofer, der 100% ist halt einfach, ich finde schon, dass bebaut werden sollte und ich meinetwegen können wir gerne nochmal über die Pläne reden, aber schau mal, das ist wirklich irgendwie, ich mag das Tempelhofer Feld wirklich gerne, aber ich finde es wirklich eine riesengroße Verschwendung von Platz und wir brauchen wirklich dringend Wohnraum. So, das ist einfach.
Also ich bin der Meinung, dass das eine Riesenklatsche für Wovereit persönlich war und für seine Partei und für diesen ganzen Senat. Zumindest war mein Abstimmungsverfahren, also da habe ich mich jetzt noch mit jemand von der SPD gestern rumgeprügelt. Nein, das war ja eigentlich, die wollen ja alle nur ein leeres Feld haben. Und das ging ja eigentlich, das ging mit Wovereit. Natürlich war das also für das mich.
Misstrauensvotum.
Für mich persönlich war das ein ganz, also dieses, die Grünen haben ja plakatiert mit diesem wunderschönen, fantastischen Plakat, wie ich fand. Würden Sie diesem Mann noch einen weiteren Flughafen vertrauen? Und das ist exakt das, was ich halt die ganze Zeit im Kopf habe. Und diese Verlogenheit so von wegen, es geht uns doch nur um den bezahlbaren Wohnraum, wo es die ganzen Jahre vorher nicht die Bohne um bezahlbaren Wohnraum geht, sondern genau ums Gegenteil. Und plötzlich wird dieses Argument aus dem, oh, wir müssen hier mal irgendwie begründen, warum man diesen Park zubaut. Ah, bezahlbarer Wohnraum. Diese Unverschämtheit, da noch diese zweite Frage dran zu hängen, die quasi die erste Frage wieder so ein bisschen aushebelt. Wir lassen nicht einfach nur den
Bücherei bauen wir auch.
Die Bücherei. Oh Gott, diese Drecksbücherei.
Bibliothek ist auch irgendwie, das ist auch ziemlich dämlich.
Eine Bibliothek, die schon jetzt, sie ist noch in der Planungsphase, aber schon jetzt teurer wird als geplant, obwohl die Planungsphase noch nicht mal abgeschlossen ist. Das kriegt nur Wovereit hin. Also
es ist auch nicht schlecht. Also ich jammer jetzt auch überhaupt nicht rum, dass jetzt irgendwie dieser Bebauungsplan nicht stattfindet. Wahrscheinlich ist es auch besser so.
Und ich kann diese Townhouses auch nicht mehr sehen. Das ist also ich habe auch das Gefühl, also ich, ist jetzt in den letzten Jahren auch so unfassbar viel gebaut worden in Berlin. Also es sind auch wirklich nicht gerade die, sondern es sind wirklich diese unfassbar vielen, diese kleinen Townhouses, diese zwei-, dreistöckigen, hässlichen Dinger, wo Diana nennt sie immer die Ghettos, also in 10 Jahren werden das die neuen Ghettos sein, weil da halt so irgendwelche kleinen Familien, und das ist halt so, ich will mein kleines Fleckchen Grün hier mitten in der Stadt haben, ich habe und so, das ist das, was gebaut wird. Es geht überhaupt nicht um Durchmischung oder um darum, um viele Leute unterzubringen. Mhm. Und ich bin ja durchaus, ich beschäftige mich hin und wieder mal so ein bisschen mit Stadtentwicklung, und ich bin ja ein großer, meine große Zukunftsvision ist ja, dass wir irgendwann in 20, 30 Jahren vielleicht Städte haben, in denen es keine Autos mehr gibt. Weil ich finde so, diese Autos, was die an Fläche zuparken, dass das einfach eine unfassbare Platzverschwendung ist. Und was gehört dazu? Was braucht man, um eine Stadt ohne Autos zu haben? Auf der einen Seite braucht man selbstfahrende Autos, also hier diese Google-Autos, die dann alleine durch die Gegend fahren, wo man
Google sich, muss es richten.
Google muss es richten, wo man dann einfach ins
Aber die fahren überall gegen,
und weil die haben dann meine Daten.
Weil sie nur Street View haben.
Nee, das deutsche Street View. So Blur. Genau, sie kriegen einfach.
Das, nee, und weil sie überfahren alle Leute, und zwar alle Leute, die sich aus dem Google-Index haben löschen lassen. Nee,
wir sind nicht da.
Genau. Auf jeden
Fall. Ich doch vergessen könnte haben.
Auf jedem Radar hängt ein Datenschützer drauf, der uns vor den Radarwellen schützt. Das braucht man halt dafür, selbstfahrende Autos, aber man braucht natürlich auch Städte, in denen Dinge per Fußmarsch erreichbar sind. Und das ist halt das, was eigentlich jeder prophezeit, dass höhere Verdichtung der Städte stattfinden werden, dass wieder mehr es üblicher wird, dass man da arbeitet, wo man wohnt, dass man auch da einkauft, und das geht natürlich ab einem gewissen
Punkt. Und wenn Berlin ja schon so ziemlich krass, also im Gegensatz zu anderen Städten.
Ist sicherlich besser als in anderen Städten, ohne Frage, aber da geht bestimmt auch noch, also ich bin jetzt tatsächlich seit ein paar Wochen in der komfortablen Situation, zur Arbeit laufen zu können. Aber ich fürchte, das wird auch einfach dazu führen, dass die Wohnungen teurer werden. Weil wenn du eine hohe Verdichtung hast.
Das ist ja endlich, die Fläche ist ja endlich.
Die Fläche ist endlich. Und
was wir in Berlin ja noch gar nicht haben, sind ernstzunehmende Hochhäuser. Nach oben geht also noch einiges.
Ja.
Aber die bringen ja auch selten bezahlbaren Wohnraum mit.
Ja, eben.
Und ja, da musst du mal. Nee, egal. Da gibt es auch andere Beispiele. Aber ich glaube wirklich, dieses Gentrifizierungsproblem, das wird uns in Berlin hier noch die nächsten 10 Jahre richtig ficken. Und ich will jetzt mal eine ganz, ganz steile Prognose abgeben an dieser Stelle, weil die, glaube ich, so den meinen ein oder anderen wirklich schocken wird jetzt, ja. Also ich glaube, in 10 Jahren wird Berlin die teuerste Stadt Deutschlands sein.
Ja, Teilbereiche auf jeden Fall. Also Mitte, Prenzlauer Berg auf jeden Fall.
Ja. Ja, klar.
Ich meine, du kannst dann ja.
Ich wohne ja dann in San Francisco.
Ja, was denn? Ja, quasi so ein billiger.
Also warum ich das glaube, ist halt, also wir reden hier immer noch irgendwie von, oh Gott, bald sind wir so teuer wie in Hamburg oder in München oder so etwas, ja. Aber Berlin muss man halt wirklich, Berlin ist halt echt auf so einem internationalen Maßstab. Das sind halt die Leute in London, Paris, in New York, in Tokio und so weiter und so fort, die wissen, dass es Berlin gibt und überlegen, ob das eine Option ist für sie. Und
ob sie sich ein paar Luxuswohnungen am Tempelhofer Feld kaufen.
Aber das tatsächlich, also ich Freunde von uns, also die sind Norweger, die sind regelmäßig jeden Sommer in Berlin. Und wo wohnen sie? Sie wohnen in der Ferienwohnung von Freunden, die sich irgendwann mal gekauft haben, weil, oh, in Berlin sind die Wohnungen so billig, ich kaufe auch mal eine Wohnung. Und die steht da im Wesentlichen das ganze Jahr über leer.
Ja.
Hin und wieder fährt da mal jemand hin, irgendein Norweger zu Besuch. Ich glaube, die vermieten die auch gar nicht großartig, weil darauf haben sie keinen Bock. Und dann steht die Wohnung im Wesentlichen leer. Und das ist natürlich tatsächlich, wenn drumherum in den ganzen Städten und wenn vor allen Dingen auch diese Prognose da ist, Moment mal, eine der größten Hauptstädte Europas, ich glaube, da geht noch was. Klar, es ist eine Investition, ist doch gar keine Frage. Also wird sicherlich, also ja, ich glaube, egal ob wir diesen Flughafen zubauen oder nicht, die Mieten werden weiter steigen.
Also ich glaube, aber man kann durchaus gegenüber den, natürlich, das stimme ich dazu, aber man glaube, man kann den Prozess definitiv ein bisschen abbremsen und ein bisschen auffangen, indem man halt durchaus neuen Wohnraum schafft. Da glaube ich schon dran.
Da stimme ich dir voll zu. Ich glaube, das würde man aber besser hinkriegen, wenn man dabei sehr anders vorgeht, als es der Senat tut.
Das kann gut sein, ja.
Also man könnte da sehr gezielt eben genau günstigen Wohnraum fördern. Das kostet natürlich auch immer Geld.
Und was halt bei diesen ganzen Sachen auch eine riesige Unbekannte ist, ja, wo ich durchaus auch sehr, sehr viel Misstrauen verstehen kann, ist halt, dass natürlich erstens sowieso grundsätzlich überall, was Immobiliengeschichten angeht, extrem viel Korruption herrscht. Und dass zweitens in Berlin das in ganz besonders großem Maße passiert, traditionell. Und deswegen man dort auch sehr, sehr misstrauisch ist. Andererseits glaube ich halt aber auch, dass es auch dann nicht funktioniert, dass wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, ich misstraue jetzt einfach allem, was der Senat tut und in Sachen Wohnungsbau, dann haben wir halt Stillstand. Das ist halt, das kann eigentlich auch keiner mehr wollen. Insofern würde ich mir jetzt wünschen, ja, dass halt irgendwie Wovereit dieses Ergebnis über das Tempelhofer Feld als das nimmt, was es ist. Und zwar ein Misstrauensvotum und halt irgendwie sagt, okay, anscheinend traut mir hier keiner mehr irgendwie die Dinge anzufassen und deswegen
ich fasse nochmal den Flughafen an. Ups!
Du hast gerade, glaube ich, ungefähr 30% der Weltvorräte an Optimismus in einen einzigen Satz verbraucht.
Ach ja. Das ist jetzt einfach nur ein Wunsch. Ja, es ist, ich glaube nicht, dass er realistisch ist, aber das wäre jetzt was ich jetzt erwarten würde von Wovereit, dass er sagt, okay, ganz offensichtlich misstraut mir die Berliner Bevölkerung. Oh Gott,
jetzt, ich muss Wovereit zur Seite treten. Ich glaube.
Tritt ihn doch zur Seite.
Ich glaube, es liegt nicht. Also, ich meine, Wovereit ist nicht.
Du musst Wovereit mal in die Seite treten.
Ich muss Wovereit mal treten. Aber es ist. Also, ich glaube, er ist da definitiv ein wie heißt das? Ein. Also,
Sack.
Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen.
Vollidiot.
Das wäre jetzt, nein, oh Mann.
Nein.
Es wäre nicht so irre viel geholfen, wenn Wovereit jetzt zurücktritt, weil halt diese ganze restliche Mischpoke, die noch da ist, jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie. Ja,
die CDU ist auch kein Stück besser, eher schlimmer.
Wer hätte damit gerechnet, dass die CDU mal ausnahmsweise nicht besser ist? Also wer hätte das? Die SPD ist schon immer das sollte ihr Slogan werden, das kleinere Übel. Das finde ich ja auch so lustig, dass so, da gab es ja diese Abstimmung darüber.
Das kleinere von den großen
Übeln. Das kleinere von den großen. Schon das sehr kleine.
Das weniger große.
Das Grüne. Jetzt gab es ja diese Abstimmung darüber. Im Bundestag haben wir die Grünen eingebracht auf Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen, bla bla bla, dass die auch adoptieren dürfen. Ist von der großen Koalition abgelehnt worden. Jetzt hat ja dummerweise die SPD irgendwann mal irgendein Papier verabschiedet, das beschließt, nee, wir sind ja dafür, dass auch homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen. Dann kommen jetzt die Leute an und sagen, Moment mal, Realität, Wunsch, was ist denn bei euch los? Und dann kriegt man ja von SPD-Wählern tatsächlich, also ich habe irgendwas retweetet, so von wegen, schämt euch SPD, hat da irgendjemand, hätte ich vielleicht auch nicht ganz so formuliert, aber egal, ich war ja nur ein Retweet, dann kriegt man natürlich auch mal die ganzen Replies ab und dann kommen dann irgendwie die SPD. Ja, wir sind ja leider in der Koalition mit der CDU. Wenn wir endlich mal wieder genug Stimmen hätten, um quasi allein zu regieren, dann würden wir aber wirklich mal endlich dafür eintreten. Wo ich ja, so dieses, liebe SPD, nur mal so als Tipp, ist vielleicht der Grund, warum euch keiner mehr wählt, dass ihr vorher Sachen verspricht und sie danach nicht haltet. Wie wäre es damit einfach mal.
Ja, außerdem hat sie ja auch niemand in die Koalition geprügelt.
Ja, das war eure Entscheidung. Ihr hättet die frei bestimmen können. Die CDU war der Juniorpartner weggebrochen ist. Ihr hättet eine Koalition, die wäre schwer gewesen, aber ihr hättet sie machen können, wenn ihr gewollt hättet. Ihr hattet die freie Wahl. Ich habe irgendwann mal gehört, Leute verhalten sich, wenn sie reich sind, genauso wie wenn sie arm sind, nur halt mit mehr Geld. Also es ist nicht so, dass viele Menschen sagen ja, mein Leben wird viel besser und ich werde ein viel besserer Mensch, wenn ich endlich mal Geld habe. Nein, das ist nicht der Fall. Du hast einfach das gleiche Scheißleben wie bisher. Du musst auch schon als relativ armer Mensch oder als normal wohlhabender Mensch, wenn du dann ein gutes Leben führst, dann wirst du auch als reicher Mensch ein fantastisches Leben führen. Die SPD ist genau das Gleiche. Sie ist als kleine Partei scheiße, sie wird auch als große Partei scheiße werden. Egal, ob man sie nicht wählt oder nicht, die wird nicht besser. Entweder ihr seid als kleine Partei schon gut, dann kann man euch auch wählen und groß machen, dann werdet ihr auch als
MS Pro langweilt sich und liest Spiegel Online.
Ja, ja.
Oh Gott.
Nee,
wie so oft bei unserer Sendung.
Ja, ich meine, ihr ladet mich jedes Mal ein, aber irgendwie, was soll ich denn hier?
Ja. mit deiner versprochenen Wohnung klappt jetzt auch nicht.
Ja, aber was wir nochmal besprechen könnten, ist halt tatsächlich diese andere Google-Geschichte. Sigmar Gabriel hat ja, also sind wir bei Hannover, ja?
Die Welt ist ein
Hannover.
Die Welt ist ein Hannover. Was
Hannover
der,
was ist
der geneigte
eine
Hörer vielleicht nicht weiß, ich komme aus Hannover, deswegen, ja, ne, ja. Es ist, also viele gute Dinge kommen aus Hannover, wie zum Beispiel Gerhard Schröder, Sigmar Gabriel, MS Pro und Tim Pritloff übrigens auch.
alle kommen sie aus Hannover.
Ich dachte, Hannoveraner sind Pferde.
Ja, manchmal verwandeln sie sich in Menschen und reiten dann zur Stadt hinaus. Jedenfalls.
Der Leibniz Butterkeks kommt auch aus
Hannover,
glaube ich.
Also ich fand das ja interessant, wie sich über die Zeit, der letzten Zeit, dieser ganze Diskurs um Snowden, NSA etc. sich so gedreht hat und gewandelt hat, dass halt immer mehr und immer deutlicher und mittlerweile eben auch von der Politik forciert Google im Mittelpunkt steht.
Ja, da gebe ich dir 100% recht. Das fand ich auch phänomenal. Ich glaube Freitag oder so stand noch in irgendeinem Kommentar im Tagesspiegel auch amerikanische Geheimdienste und Internetunternehmen.
Genau.
In einem, das sind die Arschlöcher.
Zwar,
ab sofort.
Ja, ja,
das ist ab sofort. Das ist unglaublich.
Nicht so, ob sofort, das ist schon seit der Affäre macht das die FAZ die ganze Zeit und das ist wirklich die Linie, die sie da versuchen.
Und das ist Victim Blaming. Das ist, also Google hat garantiert nicht freiwillig der NSA Zugriff auf irgendwelche Informationen gegeben, sondern sind gezwungen worden, die NSA-Kabel rektal einzuführen. Das ist also mehr oder weniger klar. Und jetzt das alles auf eine Ebene zu stellen, ist halt einfach unanständige Argumentation.
Dass dieser Sigmar Gabriel-Artikel komplett auskommt, ohne auch nur einmal das Wort Vorratsdatenspeicherung zu erwähnen,
ja.
Das fand ich auch schon. Also Sigmar Gabriel ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein starker Befürworter der Vorratsdatenspeicherung. Und das dann so, oh mein Gott, sie wollen dann unsere Daten und sie spionieren uns aus und nur dadurch, dass sie uns zwingen, ihre Suchmaschinen zu benutzen, sind wir...
Bei Sigmar Gabriel darf man nie vergessen, wo der herkommt. Er war nämlich Hannover Popmusikbeauftragter der SPD.
Stimmt,
das ist aber aus der Zeit, du musst mal auf die Fliegen achten, die ihn umschwirren. Das sind so Leute wie Dieter Gorni und Jule Neigel, die ja bei der GEMA eine Nummer ist, die umschwirren ihn halt immer noch und die kennen ihn noch und die sprechen mit ihm und die flüstern ihn ein, wie doof das Internet ist, weil es die kreative, tolle deutsche Musikindustrie kaputt macht. Mhm. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und deswegen ist Sigmar Gabriel, obwohl er jünger ist als manch anderer Politiker, ein Internet-Doof-Finder.
Ja, ja. Und er fühlt sich ja aber auch schon seit längerem als der Internetminister berufen. Ne? Also als einer von den Internetministern, das sind hier mittlerweile, glaube ich, drei, die sich da berufen fühlen.
Ursprünglich waren es nur zwei, oder?
Also Sigmar Gabriel jedenfalls als der Wirtschaftsminister, dann gab es den Innenminister de Maizière, der sich natürlich auch als Internetminister versteht und dann gibt es jetzt und dann gibt es natürlich den Verkehrsminister, wie heißt der aktuell? Der
Dobrindt,
genau. Der sich auch da natürlich berufen fühlt. Und das ist irgendwie gerade so ein bisschen der Status quo. Wobei Gabriel halt tatsächlich jetzt in dieser Debatte definitiv den größten Aufschlag gemacht hat, dem ihn natürlich die FAZ auch gleich wieder bespendiert hat. Die Titelseite übrigens.
Ja, also Google ist halt auch.
Google ist aber auch so böse.
Ja. Nein, es ist halt auch eine Stellvertreternummer. Also Google wird oft herangezogen von Internet-Doof-Findern, die eigentlich Angst vor der Digitalisierung, vor den ganzen Effekten haben, die da gesellschaftlich und wirtschaftlich noch auf uns zurollen, es aber nicht zugeben wollen, die also einfach nicht sagen wollen, wir finden das Internet doof oder ich finde das Internet doof und ich habe Angst davor, die greifen sich dann gerne Google oder Facebook und erzählen eben so ein wirres Zeug wie, ja, aber man weiß ja nicht, was die mit unseren Daten machen und sie müssen sich dann auch an europäisches Recht halten und was ja auch wegen mir sein kann oder so. Aber es ist, die Vorwürfe gegen Google sind zum Beispiel sehr schwammig. Also auch was Sigmar Gabriel genau. erzählt, ist ja mehr so aus der Wolkigkeit heraus, die sind so mächtig und weil sie so mächtig sind, müssen wir ihnen irgendwie
ans Bein pissen. Die Sache ist halt die, das ist halt genau dieses Narrativ passt, das seit dem Leistungsschutzrecht versucht wird, durchzuziehen. Also wir haben uns ja damals alle gewundert, als das Leistungsschutzrecht durchgegriffen wurde, weil wir uns alle gedacht haben, und zwar zu Recht gedacht haben, tja, also keine Ahnung, jetzt haben die dieses Leistungsschutzrecht und können jetzt theoretisch ihre Snippets bepreisen, ja, aber Google hat dann ja auch relativ schnell klar gemacht, und das war eigentlich auch allen Beobachtern im Vorhinein klar, ja, dann wird halt ausgelistet, so, ja, weil das müssen wir ja nicht machen, wir müssen das Angebot ja nicht eingehen, das ist jetzt ja, nur... Und dann gab es irgendwie sozusagen die Mutmaßung, jetzt müssen dass dann die Verlage das versuchen, durchs Wettbewerbrecht irgendwie hinzubekommen. Ja? Und wenn ich mir jetzt angucke, was jetzt das letzte Jahr passiert ist, vor allem über das Medium der FAZ, aber natürlich vor allem auch über Springer, und auch gerade in letzter Zeit intensiviert über diesen Text von dem Döpfner und dann von den vielen anderen Leuten, die da alle in die gleiche Kerbe geschlagen haben, die alle mehr oder weniger versucht haben zu suggerieren, dass Google nicht nur Monopol ist, sondern auch noch seine Marktstellung ausnutzt, was halt alles Mutmaßungen sind übrigens, die keiner jemals bewiesen hat, zu sagen, naja, Google bevorteilt seine eigenen Dienste.
Nein, und selbst wenn, Google gibt ja nicht vor, das Netz abzubilden, wie das Netz ist, sondern Google gibt dir Zugriff auf das Netz mit Hilfe von Algorithmen. Und wenn diese Algorithmen,
Also ich würde mal sagen,
Google sagt nicht, das ist 1:1
das Netz,
sondern das ist das Netz, wie
Google glauben, es präsentiert.
Mit der gleichen Logik, mit der die Süddeutsche Zeitung auch irgendwie Buch- oder DVD-Editionen rausbringen kann und auf den eigenen Papierseiten dafür werben kann, mit der gleichen Logik kann Google halt auch für eigene Google-Dienste in Google-Trefferseiten
aber dann sollten werben. Sie es transparent machen, finde ich schon, irgendwie in Form von...
Sie machen doch Shopping-Ergebnisse zum Beispiel.
Ja, das machen also, ich glaube, dass wir davon ausgehen können, dass Google im Suchmaschinenmarkt eine marktbeherrschende Stellung hat, gerade in Deutschland, da ist ja Google besonders stark.
Da gab es einen sehr guten kritischen Artikel in der NZZ zu, der das eigentlich auseinandergenommen hat. Marktbeherrschend hat er nicht auseinandergenommen, aber tatsächlich diesen Monopolvorwurf.
Es gibt kein Monopol, natürlich nicht.
Aber die haben 90% Marktanteil in Deutschland.
Das ist, wenn sie 100% haben oder 99,98%,
ist das kein Monopol. Er hat das folgendermaßen beurteilt.
Solange es Marktteilnehmer gibt, ist es kein Monopol.
Er hat das folgendermaßen beurteilt. Also erstens, es gibt natürlich andere Suchmaschinen, die grundsätzlich konkurrenzfähig sind. Mhm. Das zweite ist, im Gegensatz beispielsweise zu anderen Diensten gibt es gar keinen großen Login-Effekt. Und das stimmt auch. Also du kannst deine Suchmaschine relativ leicht ändern. So. Das ist nicht so wie bei Facebook, wo du irgendwie erstmal einen riesengroßen, mega komplizierten Datentransfer machen musst und erstmal deine ganzen Freunde irgendwie importieren musst. Du hast keine großen Netzwerkeffekte.
Es ist nicht irre schwer.
Also verglichen beispielsweise mit Facebook ist es relativ leicht. Also Social Network zu wechseln ist echt sehr schwer. Aber eine Suchmaschine zu wechseln ist wirklich, wirklich einfach.
Wirklich, wirklich einfach, das würde ich jetzt nicht mehr unterschreiben.
Und das ist der Punkt. Das Einzige, warum es nicht einfach ist, ist tatsächlich, dass die anderen qualitativ nicht mitkommen.
Da würde ich exakt das Gegenteil sagen. Ich habe Christopher Lauer hat ja in der Welt diesen Artikel geschrieben, so, wenn die endlich mal gezwungen werden würden, ihren Algorithmus zu veröffentlichen, dann würden jeder seine eigene...
Dann wäre Google kaputt, das können wir aber auf jeden Fall sagen.
So dann so. Wäre Google kaputt. Das glaube ich keine Sekunde lang. Das halte ich genauso stichhaltig wie für die Aussage, wenn Coca-Cola gezwungen werden würde, seine Rezeptur zu veröffentlichen, würden wir alle zu Hause Cola machen. Das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Ich glaube, es ist Google ist, was die Qualität der Algorithmen angeht, sind sie vielleicht ein bisschen besser als andere Suchmaschinen, aber nicht irre viel besser.
Zieht Erfolg an. Das ist kein.
Also das ist, ich meine,
aber alle Leute, die ich kenne, die halt das probiert haben, ne?
Ja.
Also testweise. scheiße. Und ich kenne eine Menge Leute, die gesagt haben, nee, ich will jetzt mal was anderes ausprobieren. Und zwar nicht nur Google-Hasser, sondern es waren auch andere Leute, die einfach gesagt haben, so, ich will das auch einfach mal wissen, wie funktioniert das über DuckDuckGo, wie funktioniert das über Bing, über etc. Komme ich auch mit anderen Suchmaschinen klar, ja? Und die haben alle berichtet, so, sie sind zu Google zurückgekommen, nicht weil nicht wegen irgendwelchen Login-Effekten, sondern weil tatsächlich die Suche einfach wirklich so viel merklich signifikant besser war.
Also da habe ich, da kann ich dir, also Toto zum Beispiel hier. Weißt du, wo es ist? Nö. Hier jetzt quasi und dann geradezu da, wo das Fenster, also im Flur rechts. Toto hier zum Beispiel ist großer DuckDuckGo-Fan.
Echt? Okay.
Benutzt das Tag und Nacht. Und damals bei NextBigThing hatten wir das Problem, dass wir müssen irgendwie die IP von irgendjemandem bekommen haben, der Malware auf seinem Computer hatte, regelmäßig mal, und dann funktionierte für uns Google gar nicht. Also es war wirklich, also es gibt ja manchmal, hat man ja dieses, dass man bei Google irgendwelche Captchas eingeben muss, und wir hatten nicht mal mehr das. Wir hatten wirklich einfach, nee, du darfst hier nicht suchen, egal was passiert. Okay. Also wir hatten keine
Ahnung. Wurde von Google ausgesperrt.
Wir wurden von Google ausgesperrt.
Okay, siehst du, das ist doch erstmal eine positive Sache, die Google macht, dass sie ihre User aussperrt und gegen ihren eigenen Monopol ankämpft.
Was dann wirklich geil ist, dann hast du einen Link, wo du auf ein Formular weitergeleitet wirst, wo du dich beschweren kannst, wo ich mich auch einmal, hallo? Was soll das hier so nach dem Motto?
Das war so die Beschwerde. Hallo?
Fragezeichen. Geht's noch? Genau so.
Tok, tok, tok.
Jemand zu Hause?
Ey, Alter. Ey, Alter, was geht denn, ey?
So, also habe ich da dieses Formular ausgefüllt, kriegt er dann irgendwie 3 Minuten später eine Antwort. Diese Mail kann leider nicht bearbeitet werden. Sie müssen das sich über das Formular, Sie müssen das Formular benutzen, um sich, also auch auf jeden Fall wirklich, muss man ja auch mal sagen, Google ist ja an diversen Punkten einfach mal sehr kaputt und sehr bürokratisch. Aber welche große Firma ist das nicht? Und auf jeden Fall, der ist großer Freund von DuckDuckGo, und ich habe es auch ausprobiert, und ich bin ähnlich, ich war mit den Ergebnissen auch nicht so richtig zufrieden.
Was sagt denn Toto dazu?
Der ist total begeistert davon.
Was sagt er denn? Also was sagt er konkret, nicht nur so, geil, Alter, ich habe wieder gedacht.
Na, die haben halt ziemlich coole Nerd-Features drin. Also die haben halt, die haben eine spezielle GitHub-Suche drin, relativ spezialisierte Suchen drin für bestimmte Bereiche. Die sind auch in einigen Bereichen definitiv besser. Die haben zum Beispiel jetzt, wenn du, was weiß ich was, sie haben jetzt gerade eine neue Suchmaschine gestartet, ist für mich, wäre es durchaus mal wieder ein Punkt, DuckDuckGo zu benutzen, wo sie so eine Aufteilung machen in wenn du Orange eingibst, wo du dann eben kriegst, okay, es gibt einen Film, der heißt Orange, es gibt eine Farbe, die heißt Orange, es gibt eine Frucht, die heißt Orange. Was meintest du denn jetzt genau, bitteschön?
Okay, so wie bei Wikipedia immer.
Machen wir es bei Wikipedia? Okay. Und dergleichen mehr. Und also ich glaube, DuckDuckGo ist eine durchaus konkurrenzfähige Suchmaschine. Also wenn du das im Pepsi-Test, um jetzt mal bei diesem Coca-Cola-Vergleich zu bleiben, würden vielleicht wirklich 50% der User fanden DuckDuckGo besser als die Google-Ergebnisse. Also es würde mich nicht wundern tatsächlich. Okay, es ist jetzt qualitativ, es liegen da keine Welten dazwischen.
Wir reden gerade darüber, ob tatsächlich andere Suchmaschinen
konkurrenzfähig sind. Ich habe ein bisschen DuckDuckGo gelobt. Ich selber nutze das nicht. Wie gesagt, ich war selber mit den Suchergebnissen auch nicht so super glücklich, aber ich kenne.
Also auch nicht. Ich habe auch rumexperimentiert. Aber weswegen ich glaube, dass Google doch verhältnismäßig anfällig ist im ganzen Geschäftsmodell, was ja wirklich noch zu einem sehr großen Teil auf der Suchmaschine beruht, ist, es ist einfach nicht die beste Form der Suche, die Google und sämtliche Suchmaschinen davor uns liefern. Also ein Suchschlitz, in den ich irgendwelche Worte eintippe, von denen ich glaube, dass sie auf der Seite enthalten sind, ist eigentlich eine sehr primitive Form von Suche. Und so funktionieren momentan alle Suchmaschinen, Bing und sonst was.
Das stimmt.
Und es ist einfach möglich, dass irgendwann mal die nächsten Larry Pages und Serge Brins aus irgendeiner höchstwahrscheinlich amerikanischen Universität rausplumpsen.
Nein, aus der Hannoveraner Universität.
Aus der Sigmar-Gabriel-Universität. Genau. Aus der Sigmar-Gabriel-Hochschule.
Rausplumpsen. Aus der Sigmar-Gabriel-Pop-Universität.
Und halt eine Idee dafür haben, wie man Suche in den aufs nächste Level heben kann. Zum Beispiel, also ein Beispiel, was mir direkt einfällt, ist halt wirklich eine Suchmaschine, die in der Lage wäre, die Trefferseiten, die Art der Trefferseiten zu differenzieren, die also mir einfach sagen kann, das ist die Diplomarbeit eines Maschinenbaustudenten, das ist ein Kalendereintrag aus einem Stadtmagazin. Das ist ein privates Blog und das ist, was weiß ich,
aber die
Archivseite von irgendeiner Zeitung oder so. Und schon schon wäre diese ganze Suche und die Auswahl der Treffer sehr viel intelligenter.
Also dass da noch qualitativ wirklich Luft nach oben ist, das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, im Augenblick unter der aktuellen Konkurrenzsituation, warum ist Google vorne und nicht Bing und nicht Yahoo und nicht DuckDuckGo?
Bing hat Google einfach nachgebaut.
Genau, hat, ja. Genau. Die sind sich alle relativ ähnlich. Und dann hat Google halt diesen Vorteil auch wiederum wie Coca-Cola. Sie sind halt überall. Sie sind halt überall schon da. Sie haben in jedem Browser haben sie eben genau diesen Suchschlitz einfach gekauft. Und außer im Internet Explorer, den mittlerweile wirklich keiner mehr nutzt. Und das ist was sie einfach gemacht haben. Das muss man ihnen einfach auch mal. Die haben einen eigenen Browser aus dem Boden gestampft. Den anderen Open Source Browser haben sie sich finanzieren sie seit Jahren, indem sie über die googeln Anzeigen. Sie haben ein eigenes Handy Betriebssystem aus dem Boden gestampft, nur um da den Suchschlitz zu haben in diesem Gerät. Sie bezahlen an Apple, an ihren größten Konkurrenten jedes Jahr ein Schweinegeld, damit die den Suchschlitz weiterhin Google überlassen.
Und trotzdem, wenn ein Unternehmen eine sehr viel intelligentere Art der Suche.
Glaube ich nicht.
Ja, gut, da sind wir bei Glaubensfragen.
Ja.
Aber ich meine, ich habe Alta Vista gehen sehen. Wir waren vorhin irgendwie.
Haben wir auch schon, ja.
Bei MySpace irgendwie.
Bist du.
900 Millionen
ja.
Hat dein Bier ejakuliert gerade.
Ja, ich habe einen guten Witz, weil ich gemacht habe.
Hat 900 Millionen hat Rupert Murdoch hingelegt irgendwie für MySpace und alle haben damals gesagt, und was für ein unfassbar großartiges Geschäft hat der Murdoch gemacht. Die waren,
ich glaube,
alle
er hat neidisch. Ja sogar ein gutes Geschäft gemacht, weil er es dann nochmal teurer verballert hat, oder?
Das weiß ich, da bin ich mir jetzt, nee, er hat das mit Verlust verkauft. Aber damals waren sich alle einig, der Rupert Murdoch, der hat einen guten Riecher, der hat das Richtige gekauft und 3 Jahre später oder 4 Jahre später war von MySpace halt echt nichts mehr übrig. Und das geht verhältnismäßig schnell und das kann Google auch so gehen. Ich wäre mir da nicht so sicher,
Ich würde auch sagen, man muss da vorsichtig sein. Trägheit
dieser, also so viele Leute, wie jetzt ein Telefon haben, auf dem Google-Betriebssystem drauf ist, Das ist ein Bereich, den kriegst du nicht so leicht wieder weg. Das ist, die schmeißen ihre Geräte nicht weg, nur weil irgendjemand eine bessere Suche hat.
Das heißt
nicht, dass man den Markt nicht aufbrechen kann, ohne Frage. Also dass es bessere Suchen geben kann als Google. Ich sage jetzt nicht, dass Google auf alle Ewigkeit die beste Suche hat, aber ich glaube, wir sind jetzt langsam so im Bereich, es ist zumindest mein Gefühl, so wie beim Automarkt. Ja, da ist Autohersteller XYZ in irgendwelchen Tests ist ja nochmal 3% besser als der andere Autohersteller, aber den Großteil der Masse interessiert das nicht. Die wollen ein billiges Telefon haben und die wollen das Gerät haben und die wollen da sein, wo sie jetzt halt sind und irgendwann werden sie träge mal rüberziehen, aber gerade bei der Google, bei der Suche ist es doch so fantastisch, also wenn jetzt bei einem Social Network, wenn es sozusagen kippt, dann kippt es ab einem gewissen Punkt, glaube ich, rasend schnell. Also das ist, da hast du halt, bis zu einem gewissen Punkt sind alle bei Facebook, nehmen wir mal an. Und dann wandern alle rüber zu Netzwerk XYZ und dann sind sie plötzlich alle drüben und dann kriegst du auch nie wieder zurück. Aber bei Google, ich meine Oma, wann kriegt die denn mit, dass es überhaupt eine Alternative zu Google gibt?
Ja, aber wie ist denn Google überhaupt bekannt geworden? Google hat 0,0 Dollar in Werbung oder sonst was investiert.
Naja, der Markt war damals noch ein ganz anderer.
Wenn demnächst ein Algorithmus kommt, der so viel besser ist wie Google gegenüber Alta Vista, dann ist Google auch weg.
Hm.
Ja.
Glaube ich tatsächlich nicht.
Aber ich tatsächlich das hat Alta Vista auch gedacht.
Ja. Ja, aber damals war, also wirklich, damals war der Markt, damals war, bestand der Google Markt nur aus Nerds wie uns. Wir waren die einzigen drei Internetbenutzer überhaupt. Das ist, und als
und dann, den Sixtus kannte ich damals noch.
Genau. Und ja, als Sixtus und ich dann zu Google rübergegangen sind, dann ist Michi auch irgendwann mal nachgezogen.
Und dann war Alta Vista pleite. Und dann war Alta Vista
pleite. Weil sie konnten keine Nudelwerbung mehr schalten.
Und als wir drei unsere drei Websites bei GeoCities aufgegeben haben, empört, weil GeoCities an Yahoo verkauft.
Ja, und aus MySpace konnte nichts werden. Ich hatte den Account nie.
Es gibt ja so einen Torrent mit den ganzen alten GeoCities-Seiten. Ja. Ne? Und es gibt da tatsächlich so ein, das war auf der SIGINT, war ein schöner Vortrag, ich glaube auf der letzten SIGINT, war ein schöner Vortrag von einem, der tatsächlich das so als Forschungsprojekt macht, sich durch diese durch dieses riesengroße Archiv zu wühlen und dort irgendwie so eine Art Internetgeschichtsschreibung. Ja. Sozusagen zu rekonstruieren. Es ist so ein bisschen so eine Ausgrabungsstätte, ne?
Ja, das ist ich habe hier ein animiertes GIF gefunden.
Ich habe hier
das uranimierte GIF.
Das sind Artefakte, sind das, ja?
Damals gab's noch, habe ja noch Webdesign gemacht, ich hatte ein Bitpunkt-GIF auf meiner Festplatte. Das war ein 1x1 Pixel großes transparentes GIF.
Natürlich, so haben wir Webdesign gemacht.
Und so braucht das
mit Tabellen.
Mit Tabellen, ja. Und dann hat man immer das GIF aufgeblasen auf die entsprechende Größe.
Genau. Ja klar, um die Tabellenspalten dann in die richtige Reihe.
Und ich habe mir einen Spaß draus gemacht, in irgendwelchen Foren Leuten zu erzählen, dass die Datei im Bitpunkt-GIF heißen muss. Und weil das nämlich hart einkompiliert ist im Code, dass es dann nämlich noch die Seite noch ein bisschen schneller geht. Und ich habe Leute gehabt, die haben mir geglaubt.
Das hast du doch selber geglaubt, Max. Erzähl doch jetzt hier nichts.
Nein, ich habe das mir erzählt. Ich bin diese Story selber ausgedacht. Und ich hatte sie auf einem. Wo hatte ich sie drauf? Ich habe irgendwie eine Armbanduhr geschenkt gekriegt von jemandem mit einem 4 Megabyte USB Memory Stick und ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte.
Weil so viel Platz drauf war.
Nee, weil so wenig Platz drauf war. Also 4 Megabyte war schon damals irre wenig. Aber dann habe ich halt dieses Bitpunkt-GIF draufgepackt, so nach dem Motto, damit ich auch, egal wo ich auf diesem Planeten bin, kann ich im Zweifelsfall immer weiterarbeiten, weil solange ich mein Bitpunkt-GIF dabei, mein Glücks-GIF dabei habe, kann ich...
Und das passte schon doch,
naja, egal. Das passte schon auf eine 4 Megabyte-Uhr.
Ja, krass. Aber was ich noch... wir haben noch ein Thema. Wir haben eigentlich zwei Themen. Wir könnten noch mal über die Republika reden, aber da wart ihr beide ja nicht so richtig.
Nicht so richtig, ne?
Ja.
Dieses Jahr nicht so richtig.
Leider nicht.
Ja, ich war da, ich fand's gut.
Ich hätte es auch gut gefunden, wenn ich da gewesen wäre.
Ich hätte es, glaube ich, auch gut gefunden, wenn ich da. Dann hätte ich auch wieder Karaoke mitgesungen.
Der Punkt ist aber, es war vor allem deswegen gut, weil ihr beide nicht da wart.
Ja. Ach so.
Nee, ich war ja hauptsächlich nicht da.
Das haben wir alle gesagt.
Weil Felix Schwenzel hat in den Tagesspiegel reingeschrieben, auf der Republika würde ich immer draußen stehen und Bier trinken. Deswegen musste ich natürlich, damit Felix Schwenzel Unrecht hat, dieses Mal absolut überall sein, nur nicht draußen stehen und Bier trinken.
Grober Fehler. Aber warum kann man nicht einfach mal, du hättest auch einfach sagen können, hier Felix, du hast selbstverständlich wie immer, ich meine Felix Schwenzel hat sehr, sehr oft recht, wie so oft hast du recht, hier stehe ich, trinke Bier, ich kann nicht anders.
Hätte ich ja auch gemacht, ich hatte aber einfach keine Zeit und ich dachte, ich hatte keine Zeit. Aber
wir standen noch mit Felix da einmal rum, das weiß ich noch. Einmal standen wir mit Felix nach seinem Talk.
Einmal war ich auch da.
Am dritten Tag war das nicht, war nach seinem Talk.
Ja, und dann war ich auch da und dann standen wir da rum, haben Bier getrunken.
Du hattest ein phänomenal hässliches Hemd an.
Ich hatte ein absolut großartiges Hemd an. Es war so unfassbar sensationell grellblau.
Ja, das war ziemlich...
Haben wir irgendwelche grell. Zeugen? Also haben wir irgendwelche... Haben
Nein,
wir
die sind jetzt alle blind.
Ja.
Auf Fotos, das spricht für die Schönheit des Hemds.
Die Fotos sind auch alle kaputt. Also die Kameras sind kaputt gegangen.
Sind alle vergessen worden.
Die Sensoren waren
verätzt. Das Hemd mit dem Recht auf vergessen werden.
Sämtliche Überwachungskameras sind abgefallen von den Wänden.
Hast du immer wenn du jemanden fragst, hast du Sixtus gesehen, fingen die Leute an zu weinen.
Ein Kleidungsstück gewordener Datenschutzvertrau.
Ja, du lachst noch.
Ja, eine Sache haben wir noch. Krautreporter.
Au ja.
Ja.
Was haltet ihr davon?
Ja, kann man mal ausprobieren.
Ja.
Ich habe brav meine 60 Euro in den Topf geworfen.
Ich auch, ja.
Natürlich. Ihr müsst auch noch machen?
Ich habe leider, ich habe wirklich, der einzige Grund, warum ich es nicht getan habe,
weil ist, du keine Kreditkarte hast.
Kreditkarte, genau. Ich habe keine Kreditkarte. Und ich finde das ein bisschen absurd, weil ich habe schon auf Couch Reporter einzelne Projekte gefundet.
Ja.
Und da ging das ohne Kreditkarte.
Ich glaube, der Grund dafür ist, weil sie halt wirklich dieses Kreditkarten-Feature nutzen, habe ich mir sagen lassen. Bei einer Kreditkarte kannst du ja einen bestimmten Betrag schon blocken, ohne ihn abzubuchen.
Ja.
Und das ist genau das, was sie nutzen halt. Sie blocken schon mal diese 60 Euro. Wäre sicherlich auch anders gegangen.
Natürlich, aber es geht über PayPal. Kannst du auch irgendwelche Abos machen, hinterher kündigen und so. Also das war unüberlegt.
Ja.
Damit haben sie.
Also mich haben sie damit ausgeschlossen, eine ganze Menge andere Leute auch. Mhm. Und dann gab es ja noch diese Frauenquote-Geschichte.
Das war auch tatsächlich sehr unsensibel.
Da fand ich dein Facebook-Posting auch sehr gut dazu.
Ja.
Das hast du auf Facebook gepostet. Genau, also dieses, es ist gar nicht so, dass man sich irgendwie drüber, sondern, aber man merkt, irgendwas ist da, irgendwas stinkt da faulig, so interpretiert.
Also. Ja, es war halt so, ich habe mir halt gedacht, irgendwie, ich habe mir das angeguckt, da gibt es ja diese Aufreihung dieser ganzen Fotos von den ganzen Reportern, ja, und die schreiben ja auch sehr, sehr konsequent Reporter und nicht Reporterinnen, also das kommt ja gar nicht vor. Und das entspricht auch tatsächlich diesem Bild. Aber das ist gar nicht so, dass es mir so wirklich bewusst ins Auge gesprungen ist, sondern es war eher tatsächlich so ein irgendwie wirkt das so, ich habe das verglichen in dem Facebook-Post mit irgendwie einer alten UI, ja. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt seitdem ich jetzt hier auf iOS 7 bin, ne, wenn ich jetzt so ein altes iOS 6 sehe, dann denke ich mir so, boah, irgendwie, ja, klar, es kommt mir irgendwie bekannt vor und ist irgendwie eigentlich gar nicht so alt, aber es wirkt irgendwie total anachronistisch, irgendwie antiquiert und genau das Gefühl hatte ich halt da irgendwie, weil es halt irgendwie so, diese ganzen Männergesichter und dann halt irgendwie sechs Frauen dazwischen gesprenkelt, wirkte halt echt so, ja, kenne ich, habe ich irgendwie überall schon in der Medienlandschaft und wirkt jetzt nicht so innovativ, wirkt für mich überholt, also als ob man da ist man schon weiter, ja.
Ja, und es spricht tatsächlich dafür, dass sie einfach diese Sensibilität, dass die Gründer, die Initiatoren diese Sensibilität nicht hatten, die waren ja auch sehr verdutzt, als man sie darauf aufmerksam machte.
Das glaube ich, also da hat ja irgendjemand so einen, ich weiß nicht mehr wer, hat ja einen Artikel darüber geschrieben, dass es gab nämlich mal irgendwie, also sie haben ja dann so, ja stimmt, das ist uns jetzt auch aufgefallen, tut uns leid, so quasi. Und da hat jemand...
Eine FAQ haben sie es, glaube ich.
Genau, also im Anschluss dann an die Kritik, die dann ja relativ heftig aufgebraust ist. Und da hat dann, das war ein Blogposting, ich glaube, es war auch eine Frau, die hat dann geschrieben, so von wegen, kann sich noch an einen, sie hat ein Foto aus jemandes Facebook-Stream, der nämlich bei Crowd Reporter dabei ist. Und da stand nämlich so eine Liste, was wir haben und dann zack, 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 zack und was uns fehlt. Und bei was uns fehlt, stand nur Frauen. Und die hatte gemeint, der ist bei Crowd Reporter dabei. Das kommt zeitlich hin, dass das in so einer Crowd Reporter Brainstorming-Runde war und so viel anderes kommt dafür nicht in Frage. Also sie ist der absolut festen Überzeugung und
die hatten das auf dem Schirm.
Die Indizien sprechen jetzt recht, dass die das auch selber als Problem gesehen haben. Aber übrigens offensichtlich
eine von den sechs Frauen ist übrigens die das antifeministische Buch, das da letztens irgendwie rumging, geschrieben hat. Irgendwie, keine Ahnung, mit Tussikratie, genau. Okay. Die Autorin von Tussikratie. Also sie haben halt wenige Frauen und von den Frauen sind dann auch noch Antifeministinnen dabei, das mir auch mal eine lustige Geschichte ist. Finde ich irgendwie interessant. Also es ist halt, und was ich mir dann auch nochmal denke dabei, ist einfach, wie innovativ kann eigentlich ein Projekt sein, das halt sowas nicht auf dem Schirm hat? Das frage ich mich halt wirklich. Mhm. Mag sein, dass ich mich total irre und die sind halt, also ich kenne ja auch viele Leute, die da mitmachen, ne? Und von denen ich auch durchaus viel halte, aber ich frage mich halt wirklich, wenn man halt mit diesem Anspruch, und der ist ja sehr, sehr selbstbewusst formuliert, dieser Anspruch, das muss man dazu sagen, wenn man mit diesem Anspruch hingeht und sagt, so, wir machen jetzt hier das neue Ding, wir sind jetzt hier, wir lassen jetzt mal diese ganzen alten Angsthasen da hinter uns und machen jetzt hier ein wirklich innovatives Projekt, was ich auch gar nicht ausschließen will, dass das auch passiert, ja, aber dann denke ich mir halt schon, okay, wenn man halt so im Ansatz schon antiquiert agiert, ja, und Dinge nicht auf dem Schirm hat, die eigentlich dazugehören.
Es ist nicht nur antiquiert, es ist halt auch wirklich ignorant. Das ist also auch der Schreck, den die bekommen haben, als sie darauf hingewiesen wurden, dass da irgendwie offensichtlich ganz wahrscheinlich erst so im letzten Moment dann noch so ein paar Frauen an Bord geholt wurden, als das Boot schon abgelegt hatte. So, hey, hey, springt mal rüber. Genau. So, sind noch so, wir nehmen euch noch mit.
Wir so, ne? Retten euch dann, wenn ihr... Ne?
Ja. Das spricht eigentlich... Also das ist... ja, also das ist nicht sonderlich sympathisch. Ansonsten gönne ich denen alles Gute, weil ich es richtig finde, Sachen auszuprobieren.
Also den Ansatz finde ich genau richtig. Also ich glaube, genau das muss jetzt probiert werden, so etwas mit Crowdfunding auf die Reihe zu kriegen. Und was sie auch richtig gemacht haben, ist ja auch durchaus auch gute Leute reinzuholen. Also sind ja auch wirklich gute Leute dabei, die sich schon einen Namen gemacht haben und denen man das zutraut, auch gute Sachen abzuliefern.
Ja.
Und die alle zu konzentrieren, ja, und zu sagen, okay, und jetzt akquirieren wir dafür nochmal irgendwie Ressourcen, die wir dann da reinstecken können und nicht irgendwie so ein, sorry, ich mag Kater wirklich, aber halt dieses Rummodeln. So, ja. Das ist eigentlich so dieses mit irgendwie keinem Geld irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen. Das braucht es nicht noch, dem Projekt. So, das ist halt
ja.
Wirklich zu sagen, so, nee, wir holen jetzt für uns wirklich die besten Leute und akquirieren richtig Geld. Wobei man muss dazu sagen, 900.000, was sie da anstreben, ist zwar für Crowdfunding-Verhältnisse in Deutschland wahnsinnig viel Geld, ja. Aber es ist eigentlich für Journalismus kein Geld, ne?
ja,
die Taz hat es wahrscheinlich sind, das
15.000 verbrennt
wahrscheinlich pro Jahr das Doppelte oder was, ja.
Also. 15.000 Leser, die 5 Euro pro Monat bereitstellen, das ist halt so die Basis. Und was ich für einen Fehler halte, war oder ist die Ansage von Krautreporter zu sagen, wir sind oder bleiben werbefrei.
Ja, finde ich auch.
Ich weiß nicht, was das soll, weil es macht Journalismus nicht besser oder schlechter, wenn daneben eine Anzeige klebt. Man kann das doof finden und ich verstehe auch, dass man das doof findet. Aber damit nehmen sie sich jetzt automatisch...
Ich glaube, viele Leser
finden es doof. Ja, aber das... Man hätte sogar drüber reden können, zu sagen, für die Leute, die uns fanden, für unsere Abonnenten, die kriegen dann einen werbefreien Zugang, die kriegen einen Login, irgendwie, wo die ganzen Banner weg sind und der Rest kriegt Banner.
Ja.
Nein, einfach ein bisschen flexibler bleiben. So und einfach auch.
Das kann ich aber auch mit einem App-Locker haben, ehrlich. Also ich verstehe, dass es von ihrer Flexibilität her.
Aber so kriegst du gar nichts für dein Funding. Ne? Ja. Also die haben bisher noch gar nichts versprochen.
Sie haben eine Umfrage gemacht und sie wissen auch gar nicht
genau. Und man muss halt dazu sagen,
was ich auch okay finde.
Sorry, Werbung ist immer noch ein ziemlich gut skalierendes Geschäftsmodell und deswegen ist es halt
gerade in solchen Bereichen, also wenn die dann 900.000 haben, die werden dann mit jedem Euro hin und her schieben müssen und wenn sie dann 200.000 nochmal mit Werbung machen, so ist mir egal.
Also es ist, also womit sie, also das wäre mir tatsächlich auch egal, ich finde die Ausrichtung ganz spannend. Wir haben halt, im Augenblick haben wir eine Medienlandschaft, die sich immer mehr fokussiert auf solche Klicks, auf wir wollen über Social Media, wollen wir das gerne jetzt verbreitet kriegen, weil dann haben wir viele Besucher auf der Seite und das sind viele Werbeeinblendungen. Und dieses Statement zu sagen, wir hier Gruber, dieser Apple-Fanboy-Reporter sozusagen, der hat neulich geschrieben, dass es ihm nicht so sehr um die einzelnen Page-Views tatsächlich geht, sondern eher um die Hoffnung, eine längerfristige Leserschaft aufzubauen. Und das ist sicherlich, das ist viel Pathos, was da drin steckt, aber ich glaube, das ist auch das ist auch eine Form von Qualitätsanspruch. Und nur weil du selber dann sozusagen als zahlender Abonnenten Login kriegst und das ist dann, hier sind die Werbebanner nicht zu sehen, heißt das nicht, dass in dem Bereich, in dem du nicht hinguckst, das ganze Medium sich vielleicht doch so in eine Richtung verändert, wo sie klickgeil wären, sag ich jetzt mal. Und das finde ich...
Ich finde es beispielsweise gut, wenn man halt, wenn man das, damit kann man, mit dem Crowdfunding kann man das ja abschwächen. Und das ist ja schon mal etwas zu sagen, wir sind nicht total abhängig von Werbung und wir sind nicht, wir müssen nicht alles werbeoptimieren, ja. Das ist ja schon mal ein Statement und das finde ich irgendwie ist ein Statement, definitiv, das mir komplett reicht. Hm. Ja, das klar reicht mir komplett.
Aber du hast ja auch noch nicht gezahlt.
Ich habe auch noch nicht gezahlt.
Insofern hast du ja auch gar nicht mitzureden.
Also schau mal, ne? Das ist halt der Punkt. Also ich habe jetzt ja auch ein, das kann ich ja vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich habe ja, habe ich schon geschrieben auf dem Blog und so, aber ich habe jetzt auch einen Verlag, ne? Ich habe jetzt ich habe Crowdfunding gemacht und habe mit dem Crowdfunding genau das erreichen wollen, was jetzt die Crowdreporter auch wollen: Unabhängigkeit. Und zwar auch Unabhängigkeit von einem Verlag. Mhm. Und das habe ich auch geschafft. Mhm. Dass ich jetzt trotzdem bei einem Verlag bin, ist halt nur noch ein Add-on. Ja, das ist halt etwas, was meinem Buch nochmal gut tun wird, was meinem Buch nochmal eine professionelle Note geben wird, was es nochmal in die eine oder andere Buchhandlung bringen wird, wo ich sonst nicht reingekommen wäre, etc. pp. Ja, es hilft mir, aber das Crowdfunding hat es mir ermöglicht, davon nicht abhängig zu sein und von dem, was der Buchverlag will und so weiter und so fort. Ich konnte alle meine Konditionen aushandeln, deswegen, weil ich dieses Crowdfunding hatte.
Ohne
und
Frage. Genau, also
das heißt mit anderen Worten, ich sehe das Crowdfunding nicht als den Ersatz für aller Geschäftsmodelle,
also ich halt,
sondern tatsächlich als eine starke Möglichkeit, sich unabhängig zu machen von bestimmten Interessen, die an Geschäftsmodellen.
Also da bin ich sofort dabei. Ich bin niemand, der Werbung irgendwie verteufeln möchte oder sowas. Und ich finde, es ist eine legitime Einnahmequelle und solange es in einem Mix von vielen Sachen nur ein Teil ist, ist es alles in Ordnung, ohne jede Frage. Ich glaube, zum einen gibt es relativ viele Leser, die tatsächlich so dieses Anspruchdenken haben, aber wenn, dann bitte werbefrei. Und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Hauptkritikpunkte an ihren gewesen wäre, wenn sie es nicht gesagt hätten, sondern dann blenden sie nachher noch Werbung ein und vorher unser Geld ein. Das sind ja mal feine Herren und gar keine Damen. Das zum einen und zum zweiten, zurückrudern können. Ich fänd's okay, wenn sie es erstmal mit diesem Bold Move raushauen und dann irgendwann doch sagen, so scheiße, die Einnahmen stimmen. Also wenn es dann so weit kommt, sagen wir, also wenn sie es deswegen untergehen lassen, finde ich furchtbar.
Wie sind denn überhaupt eure Einschätzungen? Also wenn ich das richtig überblicke, haben sie jetzt ein Drittel im Sack und jetzt stagniert das so ein bisschen.
Also das ist meiner Crowdfunding-Erfahrung, ich habe mich ja ein bisschen damit beschäftigt. Es ist so, dass das heißt, dass es knapp wird. Also im besten Fall schaffst du es, innerhalb der ersten 48 Stunden ungefähr die Hälfte deines Crowdfundings einzusammeln, weil der höchste Peak ist immer der am Anfang. Du hast dort hast du das Momentum, dort hast du die meisten Spenden, dort kommt das meiste Geld zusammen und du kriegst dann nochmal einen Peak am Ende, das ist keine Frage, der kommt, aber der ist in der Regel nicht so hoch wie der erste.
Okay.
Und zwischendrin hast du sowieso ein Tal, ne? Also das ist sowieso. Das kannst du dann versuchen zu füllen. Ich habe das ja versucht mit so speziellen Videos, die ich dann gemacht habe, zu füllen. Hat jetzt auch so mittel funktioniert. Also in dieser Zwischenphase ist einfach nicht viel zu holen. So, da kommt halt, hast du so einen stetigen Fluss, der ist aber sehr, sehr gering. Du hast am Anfang den Peak und am Ende den Peak und der am Anfang ist in der Regel, ich würde sagen, doppelt so hoch wie der am Ende. Und deswegen.
Michael Seemann, Crowdfunding-Experte.
Ja.
Sehr gut.
Ja, also
das Nein,
ich habe mich da wirklich mit vielen Projekten auseinandergesetzt und das
ja,
ist
halt ja.
So, das ist so die Heuristik.
War nur lustig
gemeint. So, man kann das beurteilen, also beispielsweise so Thilo Jung. Lief das ähnlich wie jetzt bei Crowdreporter.
Ja.
Thilo Jung hat es geschafft, so mit Ach und Krach, weil halt am Ende ihn Google gerettet hat. Ne? Die dann nochmal reingebuttert
haben. Google wird uns alle retten.
Genau, die dann nochmal reingebuttert haben. Und da gab es noch ein paar andere Sachen, die dann nicht so richtig erfolgreich, die halt so, sag ich mal, die halt Probleme hatten, ja, oder die für die es knapp war oder so etwas.
Yeah.
Deswegen würde ich es auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie schon gegessen ist, so, ja. Aber ich würde schon sagen, wie es momentan läuft, sieht es so aus, als ob es knapp wird.
Ich habe ja neulich.
Ich bin noch bei euch.
Ja. Jetzt wird ja gerade so sehr viel über heftig.co sich lustig gemacht.
Ja, heute ist auch rausgekommen, wer dahinter steckt.
Ja.
wo ich auf Twitter gelesen habe,
zwei langweilige BBL aus
Potsdam. Ja, und ausfindig gemacht hat, dass eine PR-Agentur, die zufälligerweise von diesen beiden Leuten engagiert worden ist, könnte da eventuell sein, dass das der Plan war.
Die haben tatsächlich das Impressum da reingeschrieben. Ja.
Achso, ich hab keine Ahnung. Aber es ist, ich glaube ja, dass um den Journalismus zu retten, brauchen wir mehr Heftig.co's. Das muss richtig.
Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Das glaube ich nämlich genau nicht.
Das sagt ja auch, die haben ja diese Thesen aufgestellt, diese Krautreporter, da war dann ja auch irgendwie zu sagen, so, wir wollen halt nicht, also die haben dann heftig CO Headline-mäßig parodiert und gesagt halt, genau das wollen wir halt nicht, ne? Also ja.
Also dieses irgendwelche Headlines zu streuen, die dann auf den schnellen Klickimpuls zählen, das ist genau das, was den Journalismus ja tötet.
Nee, das ist genau das, was ihn nicht das ist das, was im Augenblick, weil damit Geld zu verdienen ist gerade offensichtlich oder zumindest Erfolg zu haben ist, ist das im Augenblick das, was gerade ankommt.
Deine These, dass wir mehr.
Weil im Augenblick sind da zwei Typen, die im Wesentlichen ein paar hunderttausend Leute oder zehn oder vielleicht Millionen Leute
und darüber. CO ist auf Facebook erfolgreicher als Bild und Spiegel online zusammen.
Genau. Und das heißt, das ist das, wo das Geld zu holen ist und da werden jetzt erstmal alle hinschielen. In dem Moment, in dem es 20 heftig COs gibt, die sich gegenseitig probieren, die Kunden oder die Leserschaft abstreitig zu machen, wird das dazu führen, dass das Geschäft ist, in dem du mit Mühe und Not überleben kannst. Das ist nämlich der Dreck.
Ja, aber du hast ja auch überhaupt keine. Du kannst ja als Ein-Personen-Unternehmen irgendwie so ein.
Ja, aber du wirst aber trotzdem nicht reich damit werden auf Dauer. Das ist zumindest meine Hoffnung, wenn es genug gibt, dass sie nämlich so eine Race to the Bottom haben. Dass
also das finde ich.
Und dass man nämlich.
Er hat ja vorhin irgendwie 30% der Weltvorräte an Optimismus verbraucht. Ich würde sagen, du verbrauchst gerade 50% der Weltvorräte an Naivität.
Wieso?
Absolut. Weil es genug
Dreck Blogger, kann jeder produzieren.
Weil es genug Blogger gibt, die freuen sich, wenn sie 300 Euro im Jahr mit ihrem Blog verdienen.
Ja, dann sollen sie doch damit 300 Euro verdienen. Aber damit kannst du als Journalist, oder als Verlag, der im Augenblick auf Heftig.co schielt und sagt, oh, lass uns doch mal die Schlagzeile so ein bisschen mehr machen wie die. Im Augenblick ist das ein Punkt, wo du sagen kannst, hey, ja, das ist doch eine mögliche Richtung. Super.
Spiegel Online hat schon damit angefangen.
Die machen das, ich glaube, die haben es auch ein Stück weit mit erfunden, aber
N24 macht das übrigens dauernd jetzt mittlerweile, ne? Die sind richtig auf den Zug aufgesprungen.
Genau, weil das ist nämlich
auch zum Kotzen.
Und aber das wird halt in dem Moment, in dem das darf halt irgendwann nicht mehr funktionieren. Die einzige Möglichkeit, dass es nicht mehr funktioniert, ist, weil es so viel Konkurrenz gibt, dass die paar Pennies jetzt das auch nicht mehr
wert sind. Also ein paar Gedanken dazu. Also ich habe jetzt gerade den Wiki Geeks Podcast schon angehört und dort reden die auch über Heftig.co und Ralf hat eine sehr, sehr schöne Beobachtung gemacht, die in dieser Hinsicht, die du genannt hast, nochmal relevant ist. Er hat nämlich die Beobachtung gemacht, dass Heftig.co ja gar nicht darauf aus ist und gar nicht sozusagen darauf hinschielt, und auch gar nicht das Erfolgsrezept ist, dass die Leute klicken, sondern dass die Leute darüber hinausgehen und scheren. Also das heißt mit anderen Worten, was Heftig.co ja schafft, ist die Leute dazu zu bringen, diese Dinge nicht nur zu klicken, sondern auch zu scheren.
Es gibt einen emotionalen Kick.
Genau. Und das ist genau der Punkt. Das heißt,
Kohlenhydrate, Zucker fürs Hirn.
Genau. Mit anderen Worten, es geht halt eben nicht nur, das ist eben genau der Punkt, Bild und andere Boulevardmedien, ja, die versuchen dich in die Irre zu führen, die machen irgendwelche Überschriften, wo sie sagen so, hey, hier ist irgendetwas und im Text steht dann halt irgendwie was Banales, so, ja. Und das ist genau das, was du meinst mit irgendwie, wir verführen zum Klick. So, aber das ist genau der Punkt, dass Heftig.co eben darüber hinausgeht und sagt, okay, wir führen zum Klick und dann hast du aber tatsächlich ein Erlebnis, das dich dazu bringt,
Kick und genau, reicht, um unten dann den Share-Button
dann zu sagen, so, oh, geil, das muss ich jetzt mit meinen Freunden teilen. Ja. Ja, ich will diesen Moment mit meinen Freunden teilen. Ja. Deswegen ist diese Seite auch so komplett positiv und komplett auf so ein menschelndes, emotionales aufgebaut, was aber komplizierter und qualitativ durchaus eine andere Sache ist als eben genau dieses reine Clickbaiting, ja. Und das ist, und das muss man erstmal anerkennen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, wir haben jetzt sehr, sehr lange und reden eigentlich im Journalismus auch immer noch darüber, über Google algorithmusoptimierte Überschriften. Ja? Was wir jetzt eben durch Heftig.co haben, sind das komplette Gegenteil. Das sind menschenoptimierte Überschriften. Das finde ich interessant, weil die sind eigentlich noch ekliger.
Ja, noch schlimmer.
Die sind noch schlimmer. Und das hilft, aber das führt dazu, dass wir jetzt begreifen müssen, und ich glaube, an diesem Punkt kommen wir jetzt gerade, dass wir begreifen müssen, dass halt sozusagen die menschliche Emotion oder die menschliche Verfasstheit gegenüber diesen Dingen auch ein Algorithmus ist. Und dafür gibt es ja bereits einige wirklich gute psychologische Studien. Ich verweise ja immer gerne auf diese List auf, ich glaube, Human Fallacies oder sowas heißt sie. Es ist eine Liste auf Wikipedia mit allen möglichen, sag ich mal, irrationalen Tendenzen, die wir Menschen psychologisch sozusagen hardwired in uns haben. Ja, also wie man uns halt sozusagen catcht, wie man uns manipulieren kann. Davon gibt es halt eine ganze Liste von Dingen. Und ich glaube, es wird in Zukunft immer wichtiger werden, dass wir uns diese Fallacies, die wir als Menschen unterliegen, unsere eigene Manipulierbarkeit bewusst werden. Weil das ist tatsächlich etwas, wo glaube ich, der Trend hingeht, dass diese Dinge versucht werden auszunutzen. Und Heftig.co und natürlich die Vorgänger im englischen Sprachraum, Upworthy und BuzzFeed und so weiter und so fort, sind genau im Endeffekt nichts anderes als SEO für Menschen. Ja? Es ist wirklich so optimiert auf menschliche Fallacies, um halt tatsächlich eigentlich wie so ein behavioristischen, brachial-behavioristischen Modell versucht, Menschen
zu steuern. Human Reflex Optimization.
Genau, ja.
HRO. Es ist nicht nur ein Reflex. Ich glaube, das unterschätzt du dann tatsächlich. Es ist nicht, weil, ich meine, wir, diese Tierbilder, also meine Frau, die hat so eine kleine Mailingliste eingerichtet, das Tier der Woche, was nicht ganz so regelmäßig, wie der Titel es vorgibt, wo dann Tierfotos rumgeschickt werden. Und das ist ja auch, das ist ja nicht nur, oh, das finde ich süß, sondern es ist ja auch das möchte ich mit einer bestimmten Gruppe oder mit meinen Freunden gerne teilen. Also es ist ja auch durchaus dieses dadurch die Hoffnung auf soziale Anerkennung oder auf eine Form von Verbundenheit, indem ich das mit meinen Freunden teile.
Das ist aber auch das Bedürfnis, einen Moment zu haben. Es ist auch das Bedürfnis, einen gemeinsamen Moment zu haben.
Genau. Ich möchte diesen Moment mit dir teilen. Also es ist, ich glaube, das ist
ein tiefes, wirklich wahrscheinlich einfach ein tiefes, eng tief in uns kodiertes Bedürfnis, das wir haben. Und deswegen würde ich durchaus von einem Reflex ausgehen. Ja, also das ist auch ein Reflex, definitiv. Also, weißt du, das ist der Witz. Also man sagt ja auch mal irgendwie, da menschelt es und so, ja, dieses Ganze so, oh, das ist aber sehr menschlich und so. Aber im Endeffekt, das sind alles teilweise auch einfach evolutionär tief hardwired Algorithmen, die halt in uns drin sind.
Es sind so, Mechaniken, die kannst du triggern, die kannst du ansprechen und dann dreht sich das Rädchen, dann fällt der Hebel um und dann drückst du unten auf Share.
Genau. Und wir finden das auch irgendwie cool und finden das auch irgendwie.
Aber wie lange, wenn es ein Reflex wäre, dann würde es unbegrenzt weiter funktionieren. Wenn es kein Reflex ist, dann kann man es lernen.
Und das ist jetzt die Frage. Also, das heißt, also Google
abtrainieren.
Dieser berühmte mit dem Hämmerchen.
Es
geht
ja nicht nur um körperliche Reflexe, du hast ja auch mentale Reflexe. Du hast ja auch irgendwelche Effekte, die aus
dem... Okay, wir brauchen jetzt auch nicht auf den Wort Reflex so gerade fest.
Es gibt jetzt diesen, wie heißt der nochmal, der Google-Typ, der bei Google arbeitet und
Larry
Spam
Page.
Macht.
Nee,
den
Spam, so,
den, Eric Schmidt. Den Spam macht.
Der den Spam bekämpft, der Head of Spam-Bekämpfer.
Ja, I know who you mean.
Der immer bei This Week in Google auch mal ist.
Ich komme nicht drauf.
Nee, egal, auf jeden Fall. Also so jemanden, ne, den bräuchten wir jetzt im Hirn. Also der müsste jetzt halt anfangen zu sagen so, okay, wir haben jetzt hier irgendwie ein Muster.
Google ins Hirn?
Wir haben jetzt hier ein Muster, das halt irgendwie auf, das jetzt, das da haben irgendwelche SEOs haben jetzt verstanden,
HROs.
Die haben jetzt verstanden, wie unser Algorithmus funktioniert.
SEOs wollen in dein Hirn.
Und versuchen jetzt halt zu gamen, ja? Wir versuchen jetzt den zu spielen und die schaffen das halt mit zunehmender Erfolgreichheit. Das heißt also, das müsste jetzt im Kopf und bei den Leuten halt etwas passieren, dass sie sagen, okay, Moment mal, hier werden Reflexe von mir ausgenutzt und ich muss mir das jetzt bewusst machen und ich glaube ehrlich gesagt, die Debatte, die wir momentan darüber haben, ist genau dieser Prozess. Dass jetzt ein sozialen Erkenntnisprozess gerade passiert, dass wir jetzt gerade sagen, sagen so, hey, Moment mal, da sind Leute, die versuchen, unsere Algorithmen auszunutzen und wir müssen jetzt halt Spam Protection
als alter Sack.
Irgendwann wird es auch Sabine Schäfer aus meiner Facebook-Timeline kapieren und dann ist es endlich wieder vorbei.
Als alter Sack kann ich mich ja noch an die Debatte um das Privatfernsehen erinnern und die lief eigentlich genauso ähnlich, wie wir sie jetzt führen. Da ging es nämlich um böse Werbeagenturen, die psychologisch geschult sind und die uns dazu bringen, irgendwelche Dinge zu kaufen, die wir eigentlich gar nicht kaufen wollen, bloß ja, weil wir Privatfernsehen gucken. Und tatsächlich haben wir festgestellt, es stimmt aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Eben. Also man kann dem
halt. Es gibt Abwehrmechanismen. Ich glaube
genau.
Auch. Genau.
Man kann dem widerstehen und man kann einfach sagen, interessiert mich einfach nicht oder Cola trinke ich sowieso nicht. Ist mir doch jetzt egal, welche die da jetzt gerade beworben wird. Und ähnlich kann man sich ja auch dazu bringen, nicht auf diese heftig CO-Dinger zu klicken.
Und wir haben ja diese Filter. Man muss ja auch sagen, also wir haben ja die Filter schon vorher. Es gibt, gerade bei Facebook gibt's ja dieses kleine Häkchen, wo man sagt, heftig CO, zeigt mir den Dreck nie wieder.
Das betrifft dann nur die heftig CO-Seite auf Facebook. Es betrifft nicht die heftig.co-URL extern.
Das hat hervorragend funktioniert.
Du kannst die Facebook-Seite blocken und sagen, die möchte ich nicht mehr sehen. Aber wenn jemand eine externe URL shared in seinem Ding, kannst
das du das habe ich rausgefiltert. Das kommt nicht.
Also, nein, glaube ich nicht.
Also es gibt da diese. Also ich kann sie nicht zeigen, weil bei mir sind also halt keine
Heftig-CO-Links mehr. Du kannst halt tatsächlich nur die Facebook-Seite. Das filtert auch den Großteil raus, weil die meisten sharen halt die Facebook-Seite.
Ach so, vielleicht ist das der Fall.
Okay. Ja, genau. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch schon sehr effektiv ist. Aber wenn halt jemand manuell den Link aus Heftig.co nimmt und den shared, aber ich glaube ehrlich gesagt, das kommt auch nicht so häufig vor.
Doch. Viel zu.
Also dann liegt es an deinem unglaublich schrecklichen Freundeskreis.
Dann ist dein Freundeskreis
ich dünne den ja schon immer
dann bist, aus. Dann bist du gerade an dieser Grenze, wo sie heftig CO noch gut finden, aber trotzdem schon kapiert haben,
was man ist. Das ist ja auch nicht mein Freundeskreis.
Nee, Leute, guck mal, mit diesem kleinen Dreieck hier.
Ja.
Und da sage ich dann immer, und da taucht dann auch von heftig CO nichts mehr anzeigen. Und das habe ich dann, das musste ich zweimal tatsächlich machen. Und also jetzt sehe ich hier halt.
Ja, pass auf, mach mal hier von media.de nichts mehr anzeigen.
Von,
Süße, geht nicht. Ha! Ich erkläre dir das in Ruhe nochmal mit dem Facebook.
Es stand da.
Ja. Ja,
erklär mir das mal bitte. Ich will da anfangen zu arbeiten.
Das ist ein externer
Link. Aber meine Facebook-Timeline ist wirklich. Also hier ist jetzt alles von Maike verbergen. Ja, also meine Facebook-Timeline ist gerade nur mit voll, wer sind die Leute hinter heftig.co? Mit anderen Worten, sie haben mich jetzt nochmal gespammt, indem sie, du wirst nicht glauben, wer hinter dieser Website steckt. Und am Ende waren alle AfD, hier kommt auch das. Aber hier war vielleicht nur auf dem iPhone.
Nein, glaub mir einfach, das betrifft diese.
Ich bin's ja losgeworden.
Aber das betrifft die heftig.co.
Weil die Leute, genau, das ist ja der Witz. Also Marcel Weiß hat das schön analysiert. Heftig.co ist eine der ersten deutschen Seiten, die halt tatsächlich praktisch null von Google Traffic abhängig sind, weil sie fast ihren gesamten Traffic auf Facebook machen. Also deswegen. Ich glaube, diese Facebook
die
kommen ja schon dann auf die Website drauf, aber über die Facebook-Seite.
Ah, okay.
Ja. Und die Facebook-Seite hat ja auch, glaube ich, 500.000 Likes oder sowas, ja. Also
ja.
Und
sowas. Ein paar hunderttausend.
Oder irgendwie ein paar hunderttausend.
Ich kann mich nicht so suchen, weil dann ist wahrscheinlich mein Profil wieder am Arsch und dann kriege ich es wieder angezeigt.
Na, jedenfalls FDCO ist Ich finde das erstmal als Phänomen echt sehr, sehr interessant. Also das halt, das ist eben sozusagen auf diesem, dass die SEO-Level halt weitergezogen ist auf so ein, wir kümmern uns nicht mehr um den Google-Algorithmus. Da können wir eigentlich auch nochmal drüber reden, ne? Also
die sind bestimmt auch auf Google Plus aktiv.
Ich meine mal ohne Scheiß, wir haben, das ist auf demselben Level, finde ich. Also ich sehe das auf demselben Level. SEO-Optimierung und Menschenoptimierung ist auf demselben Level. Und zwar, und was auch auf dem gleichen Level ist, ist übrigens das Chaptcha, ne? Hast du das mitgekriegt, dass jetzt diese Studie veröffentlicht wurde, dass es kein Capture mehr gibt.
Capture.
Oder Capture, PC. Oder wie man es ausspricht, ja.
Yeah.
Capture. Es kein Capture mehr gibt, das nicht von Algorithmen lösbar ist und auch von Menschen lösbar ist. Also das sozusagen, also diese Unterscheidung gar nicht mehr existiert.
Ach, scheiße.
Das ist jetzt vorbei.
Sind also, wir jetzt alle Maschinen geworden?
Genau, also der dieser Turing-Test ist kaputt. Ja. Also, und das ist jetzt interessant, weil du könntest jetzt nur noch wahrscheinlich ab jetzt nur noch Captures machen, indem du beweist, dass es eine Maschine ist, weil es ein Mensch nicht lösen könnte. Ja, also,
richtig.
Sie sind zu wenig gescheitert an diesem Capture. Und das ist interessant, weil das auch gleichzeitig passiert. Ja? Also es kommt jetzt sozusagen der menschliche Algorithmus ist jetzt sozusagen auf derselben Komplexitätsstufe angekommen wie der. Das nähert sich sozusagen aus zwei verschiedenen Richtungen gerade an. Und wir sind, im Endeffekt ist das so eine, ist das jetzt so eine Art Equilibrium der Singularität.
Nee, aber immerhin sind wir noch das Produkt. Man kann mal, aber um jetzt mal deinen Gedanken aufzugreifen, wenn wir jetzt sagen, heftig CO oder Buzzfeed oder Upworthy, whatever, das sind so die ersten, die jetzt wirklich so quasi Brain optimiert arbeiten. Und zwar wollen sie von uns zweierlei. A, dass wir es klicken, B, dass wir es weitergeben. Mhm. Möglichst in einem Fluss. Also, weil niemand kommt später nochmal vorbei und schert es dann, sondern es wird so direkt sein. Was, wenn und das ist ja eine verhältnismäßig simple Angelegenheit, ne? Click and share, das ist eigentlich zweimal klicken. Was, wenn das jetzt das nächste Level erreicht, wenn also irgendwann Menschen in der Lage sind, uns noch viel präziser und noch viel komplizierter zu kitzeln. Mhm. Also eben also Handlungen zu forcieren, die weit über Click and Share hinausgehen.
Das wird auf jeden Fall passieren. Also das geht ja, ich meine, schau mal. Ne?
Frag mal Ken Jebsen. Das, ja. Die sind da schon alle dran.
Aber diese Wissenschaft, die forcieren wir jetzt schon, seit es die Menschheit gibt. Ja.
Das ist das Ziel.
Wir kennen die Werbung, die Propaganda. Wir wissen...
Aber nichts hat uns auf heftig CO vorbereitet. Nee, ernsthaft, das ist ein neues Level.
Das ist ein neues Level, auf jeden Fall. Das ist
eine ganz neue Qualität.
Das ist ein neues Level.
Ach komm, das ist kein neues Level.
Absolut.
Das ist irgendeine Webseite, die ein bisschen Überschriften formuliert und ein bisschen Texte formuliert.
Es sind eben nicht nur die Überschriften und die Texte. Es ist auch der optimierte Inhalt, der eben, wie
das
Brot zu Recht sagt, darauf optimiert ist, dass er geshared wird.
Genau.
Das ist.
Und du fühlst dich ja gut dabei.
Funktionieren nicht irgendwelche Zeitschriften, so diese 1,20 Euro Zeitschriften?
Klar, natürlich. Die werden ja auch gekauft,
also
die werden ja auch geshared.
Auch mit dem Sharing. Ja,
natürlich. Also so völlig, also es ist natürlich das Gleiche, aber ich würde trotzdem Sixus recht geben, dass es halt irgendwie ein neuer Level ist, weil es nochmal, sag ich mal, auf einer Formel heruntergebrochener ist.
Es ist nochmal formalisiert. Genau,
ja?
du siehst es ja auch.
Also dieses CO ist ja unglaublich formelhaft. Und du kannst, glaube ich, drei oder vier Formeln
persiflieren. Du kannst es sofort, du verstehst es sofort, du verstehst die Mechaniken sofort. Diese 10 Otter sind die lustigsten Otter, die ich bei Otter Nummer 7 musste ich weinen.
Ja, genau.
Aber eigentlich hat er.
Und die Antwort seiner Mutter ist unbezahlbar.
Ja, genau.
Aber eigentlich sind das ja nur Meme runtergebrochen. Also das ist ja nun auch gar nicht so.
Ja, aber Memetik ist halt auch eine.
Genau, also das musst du ja auch erstmal beherrschen und verstehen.
Ja, verstehen.
Also, das ist ja nicht so einfach, das kannst du ja nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt einfach ein Meme.
Das ist schon, dass das gar nicht so trivial ist, dass die da schon was, dass die sich schon ein bisschen Mühe und wahrscheinlich bestimmt haben die jahrelang in irgendwelchen amerikanischen Forschungslaboren bei Google im Keller rumgeforscht.
unter LSD-Einfluss
und dann an der perfekten Überschrift. Das ist wieder bei Monty Python, der perfekte Witz.
Aber ich glaube, das Ausmaß dieser Sache wirst du wirklich erst verstehen, wenn du dich einmal so durchgeklickt hast bei dieser Wikipedia- List of human fallacies, weil da halt noch so viel lauert, was du eigentlich ausnutzen kannst, ne? Und wirklich gezielt ausnutzen kannst, wenn du sozusagen den Explorer Floyd findest für diese jeweils einzelnen Fallacies. Und was ich jetzt, das ist etwas, worüber ich wirklich nachdenke, weswegen ich jetzt nicht in panikhafte Kulturpessimismus verfalle, ja, das halt auch nicht, sondern ich denke, wir kriegen das schon irgendwie gemanagt. Ich glaube übrigens, eine der wesentlichsten Dinge, wie das natürlich ausgenutzt wird oder auch schon immer versucht wird auszunutzen, ist natürlich die Werbung, ist natürlich dich dazu zu bringen, dass du irgendwelche Dinge tust und dass du irgendwelche Dinge kaufst, dass du Ressourcen aufwendest, um irgendwo irgendwas zu haben, ne? Und ich glaube beispielsweise, dass wir uns hauptsächlich in Zukunft dadurch schützen werden, dass wir Algorithmen programmieren, die tatsächlich für uns Kaufentscheidungen zumindest unterstützend für uns fällen, die halt eben diesen Fallacies nicht unterliegen.
Ja, aber dann wird wieder rausgefunden, wie man den...
Wie man die Algorithmen hackt.
Genau. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Red Race wird dann nicht so schnell.
Aber ehrlich gesagt ist es ein Gewinn. Besser irgendein dämlicher Algorithmus muss sich den ganzen Tag Werbung angucken als ich. Also das ist, hey, geh mal einkaufen. Ja, guck dir Werbung an. Armer Trottel. Ist halt der Joghurt ein bisschen schlechter, den ich esse.
Ich meine, also erstens, wir haben natürlich einmal eine riesengroße Diskrepanz an Markttransparenz, die wir Menschen sowieso nicht durchdringen können. Ne? Also wir haben ja gar nicht Kapazitäten, weder zeitlich noch aufmerksamkeitstechnisch uns halt wirklich tatsächlich eine Markttransparenz erreichen, dass wir wirklich wissen, wo gibt's welches Produkt für wie viel billiger und wie stehen die zueinander. Das sind aber Dinge, die kann man tatsächlich algorithmisch viel, viel besser machen. Ne? Deswegen ist der Grund, warum wir so anfällig für Werbung sind, ist ja auch teilweise unsere eigene Unfähigkeit, den Markt kognitiv zu durchdringen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da eine ganze Menge zu holen ist, dass man halt in Zukunft immer mehr sagt, nee, ich lasse halt einfach irgendwie Algorithmen für mich einkaufen.
Ja, aber man will ja gerade seine
1996, da wurde erzählt, wie hieß, nicht Bots, sondern Agenten.
Genau.
Stimmt, das war
ja, Java wurde ja so erfunden dafür.
Und das war natürlich totaler Quatsch.
Ja, für die Zeit damals.
Also jeder schickt einen Agent ins World Wide Web, damals sagte man noch World Wide Web, und der holt dann über Nacht quasi die Informationen, die mich interessieren und bringt die mir dann früh morgens wie eine Zeitung.
Der bringt mir gar keine Informationen, der bringt mir meine Milch und zwar zum besten Preis.
Aber der beste Preis ist auch gar nicht das Ding.
Der beste Preis ist, aber dafür gibt's ja Idealo. Das ist ja alles
Händler probieren ja gerade, oder Hersteller von Milch probieren ja gerade eben nicht sich, also dann bist du ja doof, wenn du probierst, dich über den besten Preis zu differenzieren. Man muss sich ja über andere Merkmale. Ich habe irgendwann mal eine Geschichte.
Das macht's ja so kompliziert.
Ja, aber nur wenn du halt auf die menschliche Fallacy
Nein, aber ich will doch auch, dass mein Algorithmus, der für mich Milch kauft, das eben nicht macht, sondern dass der nach bestimmten für mich gültigen Werten diese Milch kauft. Also dass er jetzt einfach die billigste Milch,
das kannst du ja auch so konfigurieren, deinen Algorithmus, das ist ja kein Problem.
Ja, aber das musst du halt und dann ist halt das nächste Ding, dass wir Menschen ja immer schlauer sein wollen als der Algorithmus. Ich habe irgendwann mal so eine Geschichte gehört, dass irgendwann...
Das können wir aber vergessen auf lange
Zeit. Nee, Moment. Ja, aber dass wir das Gefühl haben wollen. Und darum geht's. Ich habe irgendwann mal... es gab eine Fertigbackmischung irgendwann in den 60er Jahren. Und das war damals halt für die klassische amerikanische Hausfrau gedacht. Und das war eine Fertigbackmischung. Und die hat sich nur mäßig gut verkauft. Und bis dann irgendwie, dann wurde eine Werbeagentur beauftragt und das ist irgendwie so eine tolle, total, ich krieg sie nicht mehr total zusammen, die Geschichte. Und was sie, diese Werbeagentur gemacht hat, war halt zu sagen, und zu dieser Backmischung, das müssen sie nur noch zusammenkneten, genau das gleiche, und sie müssen auch ein Ei hinzugeben. Und das war dann sozusagen der einzige Schritt in diesem ganzen Ablauf, der nicht von der Maschine, also der nicht schon auf der Packung drauf stand. Dieses Ei, das musstest du wirklich noch selber hinzugeben, was aber diesen, was der damals noch der Hausfrau
eben dieses Gefühl gab, das ist nicht einfach nur, ich bin nicht nur in den Laden gegangen und eine Fertigbackmischung gekauft, sondern ich habe noch das selber gemacht, ich habe noch ein Ei dazu gegeben. Und das ist immer dieses Gefühl, was wir wollen. Und darum werden wir auch diesen Algorithmen niemals trauen. Weil wenn nämlich dein Algorithmus...
Da steht halt in meinem Algorithmus, geben sie halt noch ein Ei dazu.
Ja, aber dann wollen wir immer neue Algorithmen haben, weil dann komme ich nämlich zu dir und sage, was ist denn dein Algorithmus für ein scheiß Algorithmus?
Dann ist dein Algorithmus wieder voll interessant. Also mit anderen Worten, ich brauche für meinen Algorithmus, der dafür da ist, menschliche Fallacies zu überwinden, eine menschliche Fallacy.
Total!
Damit er angenommen wird.
Genau. Definitiv. Bin ich der festen Überzeugung.
Absolut.
Ja.
Ja, das ist interessant.
Ja.
Das ist eine spannende These.
Schöne Conclusion. Ja.
Haben wir noch irgendwelche Themen und sonst irgendwie? Wollen wir mal über dich reden? Wer bist du eigentlich, Mario?
Wer bist du?
Frag doch Google.
hast dich wohl noch vor der Sendung sperren lassen, wa?
Ich bin verhältnismäßig leicht zu googeln.
Du hattest mal eine Band.
Ich hatte auch mal eine Band, ja.
Du hattest auch mal
in jungen Jahren. Mehrere Bands.
Du hattest so darke Fotos von dir, die wir mal veröffentlicht
haben. Ich wollte mal ein Video sehen.
Ein bisschen lustig wollte ich machen.
Ein Musikvideo.
Ja. Ja, in jungen Jahren, klar. Was man so macht. Wenn man jung ist.
Was man so machte, als man noch jung war. Also
aber junge Leute machen das doch immer noch.
Bands gründen?
Ja.
Nee, das ist vorbei.
Sie gründen jetzt alle Startups.
Entweder Startups oder sie spielen Let's Play-Videos.
Oder sie stehen bei der AfD in Köln rum.
Stimmt. Ah, da weiß ich nicht. Ja, ich hatte eine... ich bin ursprünglich Bassist, habe in vielen Kapellen rumgezupft. Und bin dann irgendwann zum Computer gewechselt, zum Atari ST, anno 86, glaube ich, war das. Und habe dann so Knüppelelektronik irgendwie.
Hast du Drum Bass gemacht?
Nö, das war kein Drum, das gab es damals noch nicht.
Doch, so Breakbeat oder sowas, oder wie hieß es damals?
Ja, das war später. Also die Titelmusik vom Elektrischen Reporter ist zum Beispiel auch von mir.
Das
ganze Drum and Bass Geknatter irgendwie. Das war aber so ein Festplatten-Restpostenstück, was ich dann irgendwie mal so gefunden hatte. Oh, mache ich mal die Titelmusik raus.
Für öffentlich-rechtlichen reicht's.
Reicht's. für eine Fernsehsendung reicht's. Ja, habe ich mal gemacht. Das war die brotloseste Zeit meines Lebens.
Ja.
Musik machen ist ungefähr, also...
Wahrscheinlich auch die schönste, oder?
Weiß ich nicht.
Aber ist es denn sowas, was irgendwie sowas für die Zukunft... Gestern habe ich einen Podcast gemacht.
Nein, genau.
Habe ich Nerds FM gemacht?
Und hier, Johnny hat das auch irgendwie...
Genau. Ja, Johnny hat das stellvertretend für uns alle gemacht, so wie Jesus für uns alle am Kreuz gestorben ist. Hat Johnny für uns alle ehemaligen Musiker nochmal auf die Bühne, nochmal CDs gepresst,
ist wieder
nochmal den ganzen Scheiß und Videos gedreht und deswegen muss ich das nicht mehr machen. Ich bin da Johnny sehr dankbar für, dass er das gemacht hat.
Okay. Aber also was ich halt, der Typ, der hat als Kind die ganze Zeit über Fußball im Fernsehen geguckt und baut und hat darüber Fußball so gut kennengelernt, dass er heute einen Computer baut, den er an die größten Clubs der Welt verkauft, der Fußballspieler trainiert. So scheinbar sinnlose Tätigkeiten, also so eine Band zu haben, das hat ja bestimmt auch Dinge in dir trainiert, die du bis heute brauchst und nutzt jeden Tag. Also was weiß ich was, das die Fähigkeit, vor Publikum aufzutreten und dich zum Affen zu machen oder irgendwie sowas.
Mit Irren klarzukommen.
Ach so, mit Irren klarzukommen, das kann man immer gebrauchen. Da stimme ich dir total.
Das ist also, wenn du so mit dreimal die Woche in den Proberaum gehst, um Musik zu machen, da lernst du schon, mit Irren klarzukommen.
Also mit dem Irren in dir selbst? Oder mit?
Ja, das natürlich auch. Klar, aber das ist Musiker sind schon irre, denke ich. Die allermeisten haben schon einen Knall. Also
das gilt ja auch für Twitterer insofern.
So
bist du dazu gekommen praktisch, ne? Also so
auf eine Art, ja, weil ich musste irgendwo hin, wo ich meinen Knall loswerden konnte. Ne? Nein, es war tatsächlich so, dass ich dadurch, dass ich mit dem Atari ST, was ja dann so eine Art PC war, so eine Art.
Das war der Mac-Klon,
jetzt nicht so als ob das drin.
Ja, ein 68.000, aber auch ein gutes User-Interface und so.
Ja, war so weit so prima.
Ein tolles
Gerät. Irgendwann kam das so mit dem Internet auf und dann suchten alle Agenturen und sonstige Firmen Leute, die mit Internet irgendwas machen konnten, und ich besaß einen Computer und galt ein Atari ST und ich galt damit den netzfernen Schichten als eine Art Computergenie.
Ja,
weil ich, und ja, und dann habe ich schnell rausgefunden, was man da für Tagessätze nehmen kann. Dann war ich so freiberuflicher Internetfuzzi.
Also ich habe mich ja kennengelernt
so an der Schnittstelle zwischen Design und Programmierung, und das war ganz, ganz elegant, weil die Programmierer haben dann immer gedacht, so, ja, von Programmierung hat er ja keine Ahnung, aber er ist ja auch irgendwie Designer, und die Designer dachten so, boah, der kann ja überhaupt keine Pixel schieben, aber der ist ja auch irgendwie Programmierer. Und
so, an der Stelle probiere ich mich auch gerade.
Das ging allen so. Oder? Also das hat jeder über jeden anderen gedacht. So.
Ja. Und das ging jahrelang ganz gut.
Aber du bist dann ja, ich hab dich ja übrigens, kann ich ja mal ganz kurz erzählen, und das erste Mal, wo ich dich wahrgenommen habe, damals hattest du noch deinen Sixtus-Blog, Sixtus.de oder
was? Sixtus.net, bitte.
Sixtus.net war es
doch. Du hattest doch irgendwann nochmal so eine CC oder irgendwie so?
Das war später, das war Posterous. Das genau. Ist jetzt aber auch kaputt, weil Posterous kaputt ist.
Aber damals,
Sixtus.net,
ja. Das war halt so dein Blog, und du warst damals schon journalistisch tätig. Ich glaube, damals noch nicht beim Handelsblatt, aber schon irgendwie anderen, ich glaube, als Freiberufler.
Ja.
Und ich habe dich kennengelernt, wie du dich gerade mit Don Alfonso gezofft hast, 2005 war das.
Das kann gut sein, ja.
Ja.
Damit hast du auch so ungefähr 10 Jahre deines Lebens zugebracht. Als du nicht Bassist warst, hast du dich mit Don Alfonso geprügelt.
Ungefähr. Also.
Nee, aber wie kommst du zum Journalismus? Erzähl das erstmal.
Ich kam wirklich eigentlich über das Netz dazu, über das Netz zu schreiben. Also ich habe dann im Anschluss daran, als ich Freiberufler, Netzfuzzi-Freiberufler war, hatte ich eine eigene Internet-Klitsche. Das war damals so üblich. Und das war so.
Die ist auch pleite gegangen, wie so
die
üblich,
war so
oder?
Mittelerfolgreich, sagen wir mal.
Ja, okay.
Und es war vor allen Dingen auch langweilig. Also wir hatten so als kleine Klitsche dann halt kleine Kunden, und dann waren das so Kugellager Fricke KG und irgendwie so mittelständische Fuzzis, die dann irgendwie so, nein, aber eine Preisliste wollen wir nicht ins Web stellen, weil das handeln wir immer, das machen unsere Vertriebler. Und das war alles so boring, und links und rechts war es alles so spannend was im Netz passiert, und dann fing ich halt an, darüber zu schreiben, was ich spannend fand, und irgendwann fand ich das sehr öde überhaupt noch.
Aber wo hast du geschrieben am Anfang?
Ganz am Anfang für die Debug.
Ah, okay. Also kanntest du das schon mit Mercedes oder?
Ja, klar. Okay. Also Mercedes ist schuld daran, dass ich Journalist geworden bin.
Ah, okay.
Hat mich immer zum Schreiben getreten.
Interessant.
Und dann die Frankfurter Rundschau, dann ging das schon relativ flott. Dann kam Spiegel Online dazu und die ganzen Medien. Und irgendwann habe ich das Spiel verstanden. Dann wusste ich so, man muss also für die renommierten Dinger einmal geschrieben haben, dann ist man wer.
Ja.
Dann habe ich einmal für die Zeit geschrieben mit dem Label Zeitautor. Habe ich dann beim Handelsblatt geklingelt. Da hieß, Sie sind ja Zeitautor. Ja, dann schreiben Sie doch mal eine Kolumne.
Ja.
Ja, und dann habe ich eine
Kolumne. Stimmt, das war du und Knüver. Ihr habt dann immer die Handelsblattkolumnen gehabt da, ne? Beziehungsweise, das war eigentlich ein Blog eigentlich.
Ja, wir hatten so Satellitenblogs, da experimentierte das Handelsblatt. Also ich hatte später hatte ich eine Kolumne, die hieß, Achtung, elektrischer Reporter.
Genau.
Ja. Das war aber eine Papierkolumne tatsächlich im Papierhandelsblatt.
Mhm.
Und die kam immer parallel zum Video. Aber es gab auch Blogs, die so ans Handelsblatt angedockt waren.
Mhm.
Das war auch so ganz lustig, weil da gab es überhaupt keine redaktionelle, also die waren überhaupt nicht redaktionell angedockt. Und die konnte ich so vollschreiben. Da gab es nur Selbstzensur, die gab es aber.
Okay.
Damals, als Thomas Knüver noch als unkonventionell galt.
Ja, beim Handelsblatt gilt der, glaube ich, immer noch als unkonventionell.
Oh mein Gott, was für Zeiten.
Was ich auch nochmal interessant fand, ich letztens wieder auf Sixtus versus Lobo Videos getroffen.
Stimmt, die waren auch
Die waren ja sehr okay. Lustig. Ich fand die ja großartig. Aber was ich jetzt irgendwie aus heutiger Perspektive so unglaublich witzig finde, ist, dass Lobo immer den Part des Progressiven und du das Kulturpessimisten einnimmt.
Ja, das hatten wir halt mal so festgelegt.
Genau, und das ist aber, ich finde das irgendwie so witzig, weil das jetzt in der Realität so komplett umgekehrt ist.
Mit der Zeit,
meiner Meinung nach.
Ja.
Ja, so ein bisschen.
Was ist denn daraus eigentlich geworden, so aus solchen Sachen? Das ist irgendwann einfach vorbei gewesen und dann war es vorbei, oder?
Ja, also wir haben ja nie sowas aus Spaß gemacht, sondern wollten da immer schon auch Geld für haben.
Ja, okay. Und dieses Geld war dann mal irgendwann alle, oder?
Nee, das hat ja Dreisat bezahlt,
also ja.
Neues. Und Neues ist irgendwann abgesetzt worden.
Ach so, diese gibt's gar nicht mehr.
Die ganze Sendung ist weg.
Ah.
Zugegebenermaßen ist Sixtus versus Lobo als Bestandteil von Neues etwas früher abgesetzt worden als die ganze Sendung Neues, aber wenn man das so erzählt, kann man
und dann ist auch Neues, ist auch irgendwann Neues ist Neues abgesetzt worden, ist ja logisch, dass dann auch Sixtus versus Lobo schon vorher weg war.
Genau. Wir waren etwas früher weg. Ja, was daran lag, dass ich schon so Budgetkürzungen und so, Politik und so,
es lag nicht in der
Qualität.
Total. Also und besonders nicht an diesen lustigen Popschutz beim Mikrofon.
Popschutz beim
Mikrofon? Ja, diese also Sascha hatte dann den Iro auf dem Popschutz.
Ah, ja, okay.
Genau. Die speziellen Mikros, das war lustig.
Bastelarbeiten.
Ja.
Das war sehr schön.
Das war auch immer so Arbeiten am Rande des Nervenzusammenbruchs. Man ahnt es.
Naja, es war immer als kurz vorher fertig, so, ja.
Es war manchmal auch erst dabei fertig. Und manchmal auch quasi gar nicht. Also wir mussten dann auch manchmal so einen Tag dranhängen, weil es halt gar nicht fertig war, was wir vorher schreiben wollten. Und war schon irgendwie immer auf, also, der Vorsatz war, wir drehen 4 Folgen an einem Wochenende und schreiben vorher die Manuskripte und schicken die so per Ping-Pong hin und her. Hm. Und du ahnst, wie oft das geklappt hat?
Hm. Immer.
Nie.
Ja, klar.
Weil es damals noch kein Google Docs war.
Genau.
Gab.
Google gab es schon da.
Google wird uns alle retten.
Achso, Mist. Sascha kam dann halt, damals hatte ich ja die Firma noch in Düsseldorf, Sascha kam dann nach Düsseldorf geflogen und wir hatten null Idee.
Du musst überlegen, also folgendes, ich weiß das so genau deswegen, weil Lobo versus Sixtus als Idee entstanden ist 2008 auf der ersten Twitter-Lesung. Eigentlich ist es auf Twitter.
Ja.
Die Dialoge auf Twitter irgendwie nachts um 1:30 oder was weiß ich,
wo ihr euch dann die waren legendär.
Gegenseitig sozusagen
gepseudotist. Laufen die irgendwo nochmal?
Wenn die nochmal wiederholt.
Das wäre wirklich cool. Das wäre wirklich cool, die alten Twitter-Dialoge nochmal rauszukramen.
Damals noch.
Du hast ja, glaube ich, ein Twitter-Archiv, oder? Hast du ein Twitter-Archiv?
Aber nicht von damals. Geht das? Geht
ja, klar.
So weit zurück?
Alles.
Echt?
Wir haben alles, ja. Also das, wenn du das runterlädst auf jeden Fall.
Okay.
Egal. Das kann man rekonstruieren. Wenn du und Sascha euch ja nochmal zusammensetzt, dann kann man das rekonstruieren. Jedenfalls, also diese Twitter-Dialoge damals. Und das erste Mal live, aber das erste Mal, wo ihr es ausprobiert habt, war tatsächlich live auf der Bühne.
So, und
der ersten Twitter-Lesung damals.
Da habe ich eine Hintergrundgeschichte.
Ja?
Wir wollten nämlich damals unsere Tweets vorlesen.
Ich weiß, ich war ja dabei.
Die gab es aber nicht, weil damals halt Twitter noch ganz, das war halt echt noch ein Scheißsystem.
Und das war down einfach.
Es war nicht durchsuchbar. Du konntest nur irgendwie 2 Tage zurück versuchen.
Oh Gott, ja.
Es klappte einfach nicht. Und wir sind fest davon ausgegangen, dass wir unsere ollen Tweets da wiederfinden und die dann vorlesen können. Und dann war das aber schon ein feststehender Programmpunkt. Sixtus und Lobo beschimpfen sich per Tweets. Dann haben wir die vor der Veranstaltung noch schnell gefaked.
Ja, genau. Die haben wirklich die Screenshots gefälscht. Also mit PowerPoint haben die einfach sozusagen...
PowerPoint-Background und dann haben
was ich hier alles erfahren muss.
Das war total unlustig.
Ich habe das ja mit organisiert. Und dann kam ich dann dabei, so
durchgedreht,
Sascha und Sixtus saßen dann so beieinander, super konzentriert, wie sie die ganze Zeit irgendeinen Kram tippen, so, und ich kam dann so vorbei, so, weil ich war total aufgeregt, das war mal die erste Veranstaltung, die ich selber mit organisiert habe, ja, und ich kam dann so, und hier bei euch läuft läuft das und die so, ja, ja, alles gut, alles gut. Dann gucke ich so auf den Bildschirm und sehe halt, wie die da in PowerPoint Tweets sich austauschen und faken. Und ich denke mir nur so, I don't wanna know. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Das wird schon irgendwie klappen.
Ich weiß nur, Björn Grau hat irgendwann mal so bei der dritten oder vierten, ja, ja, so irgendwie habe ich so, und alles gut. Ja, ja, Michi dreht mal wieder hinten durch. Aber so bist du jedes Mal da durchgedreht.
Nee, jedes Mal bin ich nicht
durchgedreht. Aber das war schon, da habe ich ihn immer mitgenommen. Ich erinnere
ja,
mich.
Ja, ich wollte ja auch, dass
es gut wird. Ja, um Himmels Willen.
Ich wollte ja auch, dass es gut wird.
Und es war dann, als wir endlich dran waren, um
aber eine, da sieht man
eine
doch
Nacht
mal.
Oder so, haben wir dann Es war so furchtbar schlecht, weil wir natürlich
die ganze Twitter-Lesung war so furchtbar.
Das war die erste Twitter-Lesung überhaupt?
Ja. Das ist doch, hast du nicht da auch Diana kennengelernt?
Nee, da war sie aber und wir haben uns da nicht kennengelernt. Sie hat sich danach einen Twitter-Account zugelegt. Also wir haben uns nur dank dieser Twitter-Lesung kennengelernt, weil sie hat sich danach einen Twitter-Account kennengelernt, angelegt und hat mir dann darüber gefolgt und darüber haben wir uns dann kennengelernt.
Da haben sich super viele Leute kennengelernt übrigens. Das ist unglaublich. Also es war ein unglaublicher sozialer Kulminationspunkt der Twitter-Szene damals. Da waren ja auch irgendwie Hook Haas, Style Royale war ja irgendwie da.
Das war, wenn man da auf so ein Twitter.
Ist aus Wiesbaden gekommen und da haben sich alle kennengelernt. Das ist unglaublich.
Das ist der eigentliche Grund, warum wir Twitter bis heute toll finden, wegen dieser,
Veranstaltung. Diese Veranstaltung war komplett scheiße. Also
Die war absolut scheiße.
Die haben völlig falsch geplant. Das war so öde. Die Tweets waren unglaublich schlecht ausgesucht.
Da waren viele von mir dabei, darum waren die gut.
Und wir haben auch irgendwie super viel und super viele Sachen ausprobiert, wo wir gemerkt haben, das funktioniert überhaupt gar nicht auf der Bühne.
Aber laut Zeitplan dauert es noch 40 Minuten.
Genau. Und wir haben vor allem die Zeit völlig falsch eingeschätzt. Also die ganze Veranstaltung, das war irgendwie mitten im August, es war scheiße heiß, das NBI war super stickig heiß und das ganze Veranstaltung lief 4 Stunden. 4 fucking Stunden. Und ihr wart als letzter Programmpunkt. Ja. Die Leute waren wirklich, die lagen hier im Schweiß und konnten nicht mehr.
Und dann kommen wir und lesen unlustige Tweets vor, die wir uns gefakte unlustige Tweets, die wir uns vorher mal eben so aus den Fingern gesogen
haben.
Aber jetzt, um jetzt mal die schöne Wendung nochmal ganz zum Anfang zu drehen, da quasi Twitter hat euch ja dieses Recht auf Vergessenwerden schon vorher dadurch, dass man das nur 3 Tage
die Pflicht zur Amnesie
hat dazu geführt, dass ihr improvisieren musstet, was euch dann zu einer Sendung auf Dreisat verholfen hat, dann abgesetzt worden ist.
Wenn wir unsere original lustigen Tweets vorgelesen hätten,
dann wäre die Twitter-Lesung ein riesengroßer Erfolg geworden.
Die Twitter-Lesung war noch immer legendär.
Die war total super. Also ich glaube, die Leute, ich glaube, das hat einen so großen positiven Impact auf alles gehabt. Obwohl es so grauenhaft schlecht war, dass es.
Wir brauchen mehr Twitter-Lesungen.
Die AfD wäre 10 Jahre früher rangekommen. Ja. Und zwar mit 17%, wenn wir nicht diese Twitter-Lesung gemacht hätten.
Ich glaube, Hitler wäre aufgestanden.
Würde mit Elvis. Und das hieße dann Hitler versus Presley. Ne? Hätten wir das nicht gemacht. Ne?
Das ist so.
Herr Lobo und ich haben den Platz belegt.
Stell dir das mal vor.
Wer, bist du Hitler oder Elvis?
Das
muss die Geschichte entscheiden.
Geschichtsbuchschreiber.
Naja, die Twitter-Lesung.
Twitter-Lesung. Jetzt schwelge ich.
Jetzt so gibt es auch keine mehr. Und prompt landet AfD und Front National und so. Aber wir haben unsere Verantwortung. Wir werden unserer Verantwortung nicht gerecht.
Ja, tut mir leid. Wir haben das einfach aufgegeben. Also es war einfach auch irgendwie, keine Ahnung.
Twitterer sind auch nicht mehr lustig genug.
Ja, vielleicht ist das ja mit Twitter auch wirklich.
Nee, es gibt immer noch lustige Twitterer. Also ab und zu treffe ich noch welche und finde wirklich lustige Sachen. Das können wir jetzt mal machen. Wir machen jetzt mal eine spontane Twitter-Lesung. Wir gehen jetzt alle in unsere Favoriten und gucken, was wir hier an lustigen Tweets haben.
Die spontan.
Ich nutze keine Pfaffs.
Du nutzt keine Pfaffs?
Nein.
Also, Ahoi Poloi, Abmahnanwälte knöpfen sich nun sogar Makler vor. Haben diese Leute denn gar keine moralischen Grenzen?
Was, sorry?
Abmahnanwälte knöpfen sich es an, schon Makler vor. Haben die Leute denn gar keine moralischen Grenzen?
Okay, dann kann ich ja noch einen. Ist leider auf Englisch und mein Englisch ist ja so furchtbar schlecht, aber Question. How to generate pure random string? Answer, put a fresh student in front of the eye editor and ask him to quit.
Ah ja, den fand ich auch lustig. Den habe ich auch gefafft. Ja, ja, genau.
Den habe ich auch gefafft.
Aber es ist jetzt so ein Nerd-Ding. Das
ja.
Also solange New York nicht kollektiv durchdreht, weil Udo Jürgens sie mal in einem Lied erwähnt hat, ist mir der Bowie in Berlin-Hype auch Schnurz von BHR Gero.
Jetzt von Zeitweise, den sehr geschätzten, den hatten wir noch nie zu Gast, oder?
Doch,
den doch, hatten wir auf
der Republika.
Stimmt, hatten wir. Und, Mist, hatten wir zu Gast. 12, dann haben wir ihn jetzt nochmal zu Gast, virtuell. Habt ihr euren Haustieren als Kindern auch so kryptische Namen gegeben, damit später die Sicherheitsfragen nicht so leicht zu knacken sind?
Stimmt, das war auch gut, ja.
Ansonsten, was
hab ich da? Ich hätte gut daran getan, vor Jahren schon alle Generalsekretäre liquidieren zu lassen, wie Stalin. Oh, Entschuldigung, falscher Film. Von Grumpy Merkel.
Ich hab von Gigglix Pizza.de Live-Tracker, damit eins weiß, wann Mensch die Hose anziehen muss.
Stimmt, das wäre gut.
Ah, hier, Grumpy Merkel. Das war ein Befehl. Der Aufbau eines europäischen Google war ein Befehl. Das war ein Befehl!
Den hast du jetzt ausgedacht und hast einen PowerPoint gemalt.
Ja, genau. Hier von Silium. Gott würfelt nicht, Gott schneidet in dünne Streifen.
Das habe ich auch gefafft. Jazzclub. 72 Jungfrauen klingt doch nett. Nein, Sex ist wie Schach. Könner spielen nicht mit Anfängern.
Das ist ja sowieso so eine Frage, die sich immer stellt. Warum wollen, egal. Konjugation am Morgen von meiner Frau. Ich hätte schon längst aufgestanden sein müssen.
Egal, okay. Aber das ist zu intellektuell jetzt. Bitte legt mir Bacon mit in den Sarg. Von natürlich wem?
Von Matthew?
Ada Blitzkrieg.
Ah, okay. Sehr gut.
Martin Schulz, Lieblingstraum. Jemand kritisiert die EU mit This is Madness und er ruft This is Europa und stößt sie in ein Loch. Von Ahoi Poloi auch.
Von der guten Svea, das ist jetzt, weiß man jetzt grob, wie alt das ist. Unsere 12 bitte marschiert bei uns nicht ein, Punkte gehen an. Das war vom
ESC.
Vom ESC.
Und dann sagte Eva zu Adam, wenn du keinen Apfel willst, hast du auch keinen Hunger. Max von Malotki.
Was ich von der RP14 mitgenommen habe. If you fail, make it an epic fail.
Bei Heteropaaren frage ich mich immer, wer die Frau ist und wer das Kind. Von nicht schubsen.
Nicht schubsen?
Nicht schubsen.
Muss ich sofort folgen.
Gescheit, gescheiter, gescheitert. Von Bescheuer finde ich auch gut.
Die Bestellannahme ist in manchen Unternehmen als Hypothese zu betrachten. Von Frau Nova. Die ist aber überhaupt toll. Das ist überhaupt mein Tipp jetzt hier. Frau Nova folgen.
Chirp, chirp, chirp. Entweder die Vögel haben dasselbe Wort für verschiedene Sachverhalte oder sie wiederholen sich permanent. Von Peter Breuer. Peter Breuer ist so ein Klassiker.
Wenn von LTE nur noch der letzte Buchstabe übrig bleibt, dann bist du JWD. Von Saumselig.
Vorwärts. Vorwärts und nicht vergessen. EuGH. Doch. Von Hofberg.
Aber das ist tatsächlich sowas, was ich auch so dieses wir dürfen niemals vergessen, außer wenn ihr müsst.
Ja, genau. Kann man damit nicht irgendwie so Kriegsgedächtnis feiern, trollen? Wir dürfen niemals vergessen, was. Doch!
So wurde die AfD gegründet.
Public Thorsten. Next, Nazi erstattet Anzeige, weil er Heino genannt wurde.
Das sind jetzt aber, du fasst auch nur seltener. Das ist ja so.
Bruno Kramm. Ich habe einen guten Freund an Ken Jebsen verloren. Das hätte ich ihm jetzt nicht so zugetraut.
Leseartikel, das Quatsch, wir brauchen keinen teuren Klempner, das ein bisschen schrauben können, ist auch selber des Journalismus.
Was?
Sorry, ich hab's zu viel gedacht.
Ja, ja.
Leseartikel, das Quatsch, wir brauchen keinen teuren Klempner, das ein bisschen schrauben können wir doch selber des Journalismus. Oh, der frühe Vogel entsteigt einer Badewanne voll aus Espresso.
Wenn Datenschützer und Juristen ihr Okay gegeben haben. Ah, lustige Formulierung für nie.
Der Markt ist ein Versager. Von zeitweise.
Neuer Plan von Peter Breuer. Neuer Plan. Milliardär mit einer Zuckertrunke werden, die zum Kult wird, weil Verrückte mit einem Dixi-Klo in die Stratosphäre schieße.
Auch eine schöne Beobachtung von Daniel Erck. So ganz erschließt sich mir der Unterschied zwischen Friedrich Lichtenstein und dem Milka It's Cool Man Mann nicht.
Das ist dieser Typ, der diese Rewe-Werbung gemacht hat, ne?
Genau, und der Lichtenstein war diese, was war nicht Rewe, sondern das war
irgendeine andere.
Irgendeinen anderen Supermarkt. Aber vor allem, ich meine, der It's Cool Man Milka-Typ. Ich meine, hallo? Könnt ihr euch noch an den erinnern? Wie lange ist das denn her?
Das ist sehr lange her, aber so weit sind es jetzt wirklich.
Ah, das ist natürlich der legendäre hier von Christian Ulmen. Immer wenn ich auf YouTube aus Versehen ein Video von Ken Jebsen anklicke, will ich auf der Stelle Zionist werden.
Der ist tatsächlich so gut.
Lasst uns Snowden-Masken anziehen und tanzend das Grundgesetz heiraten. Wenn wir damit nicht in die Medien kommen, schreiben wir eine Petition. Von Harry Liebs.
Ich habe hier auch. Don't give a fuck, aber GEF, auch von Alter Blitzkrieg.
Günter Hack ist auch super. Früher Dieben wurde die Hand abgehackt, heute dank Biometrie Diebe hacken uns die Hände ab.
Von jemand, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, was bei Facebook fehlt. Mark All ist geburtstagsgratuliert.
Hab ich geschrieben, oder?
Ja.
Okay, danke.
Aber auf deinem Incognito-Account.
Oh, echt?
Ja.
Echt? Da habe ich das geschrieben?
Darum wollte ich. Den hättest du mal lieber public machen können, ne?
Der Typ, der in der ganzen Stadt Google Chemtrails hinkritzelt, warnt er jetzt vor Chemtrails oder arbeitet er für Springer?
Die Cebit ist doch auch nur eine Erfindung der CDU-Politiker neben Technologiefotografie-Industrie. Von Björn Grau.
Ah, okay.
Ja.
Wäre ich Gott, hätte ich die Menschen so einfach alle so gebaut, dass sie an mich glauben. Aber ich habe ja auch keinen Ehrgeiz. Das war ein Tegelschwein.
Gib mir Teignamen. Mürbeteig. Böse Teignamen. Zermürbeteig. Ach ja.
Na gut.
Aber... Fast waren früher auch mal besser. Oh Gott, jetzt bin ich hier schon beim Lauerotter.
Ich gründe eine Partei, die mal gegen so Leute wie mich was unternimmt, ist der Groucho-Marxismus von heute.
BR-Witze sind so 2021. 2021.
Ja, den hast du jetzt vergeigt.
Warum Sixpacks?
Ach komm!
Warum Sixpack in 12 Wochen, wenn man Kartoffelgründe in 20 Minuten haben kann?
Ach ja, Twitter-Lesungen waren auch schon mal besser. Ich war ja immer ein bisschen beleidigt, dass ich nie Teilnehmer einer Twitter-Lesung sein durfte.
Jetzt hast du doch deine eigene Twitter-Lesung in deiner eigenen Wohnung gehabt.
In meinem eigenen Podcast.
In deinem eigenen Podcast.
Mit Marius Sixtus als Gast.
Ja, ich finde übrigens Podcast muss man mit so heimlichen zwei Ts immer sprechen.
Podcast,
ja.
So, wollen wir das jetzt mit diesem wunderschönen Ausklingen in einer Twitter-Lesung, in einer spontanen Twitter-Lesung? Beenden.
Ja.
Geschichtstwitterung.
Genau.
So, dieser Podcast muss jetzt wieder komplett vergessen werden. Darauf bestehen wir jetzt.
Ja.
Dieser Podcast muss sterben, damit wir leben können.
Aber ja, es ist.
Ja, es war schön mit euch.
Genau, wir müssen nochmal.
Danke, Mario, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Ich gehe jetzt weg.
Ja, ich auch.
Hoffentlich für immer.
Ja, gerne sogar.
Ich werde morgen laufen gehen übrigens, Mario.
Ja, ich übrigens auch.
Echt?
Michael.
Wann, wo, wie?
Ich werde an der Spree laufen und so gegen 10 vielleicht.
Okay.
Vielleicht auch gegen 9, je nachdem.
Ja, mal gucken, wann ich aufwache. Ich habe heute Bier getrunken, da wache ich immer besonders früh auf.
Das stimmt.
Und da habe ich mir gedacht,
ich trinke gerade nicht und ich schlafe wie ein Betonklotz.
Das hilft bei mir auch nicht. Also mittlerweile, bin mittlerweile so konditioniert aufs Kurzschlafen, dass ich habe echt Schwierigkeiten momentan auszuschlafen. Aber egal.
Gott, du wirst alt.
Ja, ich weiß.
Also das, wenn ich eins noch hinkriege, dann ist es lange schlafen.
Nee, das kriege ich überhaupt nicht hin.
Ah, das tut mir gut. Viel Spaß morgen beim Laufen, ihr Menschen.
Ja, dir auch beim Nichtlaufen.
Oh, da freue ich mich schon so drauf. Das wird so ein Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dann das nächste Mal.
Genau, dann wird das nächste Mal sein.
Dann wird das nächste Mal sein und wir hören uns und vielen Dank fürs Hiersein und allen und Dings und ich krieg kein Ende. Tschüss.
Tschüss.